Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Letzter Podcast vor der Sommerpause.
Genau, wobei ich tatsächlich gemerkt habe, ich bin nur einen Samstag nicht da. Also ich komme dann Donnerstag übernächste Woche wieder und dann können wir samstags wieder durchstarten.
Also nächste Woche fällt es aus.
Genau, nächste Woche fällt es aus und ich gucke mal, irgendwie habe ich da mal Bock drauf, dass ich mal ein, zwei Videos mache dort in Spanien. Denn ich habe ja was gekauft, aber das dazu später mehr. Das kann ich dann jetzt im Laufe der Zeit erzählen. Ja, also von daher müsst ihr nur einmal auf den Podcast verzichten. Die Zeit wird schnell vergehen. Hört euch eine der alten Folgen an. Am besten die Interviewfolgen. Die sind auch immer wieder spannend. Und wir und ich und Jens entspannen mal eine Runde und machen uns Gedanken, was wir als nächstes tun. wird wahrscheinlich irgendwas mit Autos zu tun haben, Jens.
Ja?
Ja, vielleicht.
Weiß ich nicht.
Vielleicht. Ja, ich habe ja diese Woche den roten E280 abgeholt. Und ich muss gestehen, ich bin dann damit von Bremen nach Hamburg gefahren mit dieser wunderbaren Fünfgang-Automatik da drin, die relativ selten ist in den Anfangsbaujahren der 210er. Und auch da toller Antriebskomfort, Auto lief perfekt, Klimaanlage funktioniert. Aber was ich halt bewahrheite bei dem Auto ist, der muss irgendwie mal eine Nähe gehabt haben zum Thema Feuerwehr. Das kann man auch ergoogeln. Der alte Mann ist mittlerweile, der Erstbesitzer ist mittlerweile gestorben.
Bei der Farbe hättest du mich schütteln und rütteln können. Ich wäre da nicht drauf gekommen.
Nee, ne? Da wärst du nicht drauf gekommen. Und ich vermute, weil ich habe mir das Auto dann, oder habe das Auto von unten mal angucken lassen.
So lag ein paar Bilder lag bekommen. Ein C-Rohr im Kofferraum?
Ja. Oh, kennst du dich damit aus? Kennst du dich damit aus?
Nein, kenne ich mich nicht aus.
Ja, ich aber. Ich war ja bei der Freiwilligen Feuerwehr viele Jahre lang.
Ja, dann passt das ja.
Und deshalb weiß ich, dass oftmals die Menschen, die, ich sag mal, eine Nähe zur Feuerwehr haben, auch eine Nähe zum Gerätewart hatten. Der Gerätewart ist derjenige, der ja immer die Feuerwehrfahrzeuge quasi gepflegt hat, die Geräte gepflegt hat. Und natürlich wurden Feuerwehrfahrzeuge auch oftmals von unten gewachst. Gut, die standen auch immer in einem in der Regel beheizten Gerätehaus und waren natürlich jederzeit, wie man so schön sagt, einsatzbereit. Und bei diesem Auto hier ist es wohl auch so, der Wagen hat an jeder Stelle überall Wachs, so ein klebriges Wachs. Ziemlich eklig, wenn man irgendwo reinpackt, hat man sofort immer klebrige Hände. Aber das hat dafür gesorgt, dass dieser 210er so zu diesen echt Überlebenden gehört.
Schade, hätte man nicht einen in der schönen Farbe so konservieren können.
ich muss gestehen, die Farbe fetzt in natura total.
Ja, die fetzt, aber nicht in dem Auto.
Pass auf, ich bin mit dem Auto ja dann nach Hause gefahren, habe ihn eine Nacht bei mir vor der Tür stehen gehabt. Meine Frau hat das natürlich mitbekommen und am nächsten Morgen schrieb sie mir nur, als sie losgefahren ist, boah, ist der hässlich, hat sie mir geschrieben.
Irgendwie mag ich deine Frau.
Und auf jeden Fall, trotzdem, der Zustand ist echt bestechend. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, heute stirbt das ja aus. Wer kauft heute ein Auto und lässt es als Neufahrzeug komplett einmal Hochraum konservieren, wachsen oder ähnliches? Wer macht das heute noch? Fast keiner.
Nee, macht das keiner.
Er macht fast keiner mehr. Ist auch eine Generation, die da ausgestorben
ist. Ja, ist aber auch heute nicht mehr so wichtig wie früher. Also früher, früher waren die Autos einfach oft, da war nichts, da war kein Schutz.
Und daraus kommt ja auch noch diese Denkweise der älteren Menschen, weil wenn du früher, ganz genau, wenn du früher ein Auto gekauft hast, 50er, 60er, auch noch 70er Jahre, entweder du, wenn du ihn länger fahren wolltest, entweder hast du sowas gemacht oder die Dinger haben oft nach wenigen Jahren, mein Vater erzählte von ein, zwei Jahren sogar, haben die gerostet. Sein erster Manta, den er gekauft hat, sagte, er hatte nach zwei Jahren Roststellen.
Klar.
So. Und von daher, gut, jetzt darf man nicht vergessen, Ende der 70er war auch relativ viel Schnee und Chaos und wahrscheinlich dann auch Streusalz.
Viel Schnee und Chaos, wie kommst du da drauf?
Na, Schnee schon,
kann ja? Ich. Ja, ja. Hörensagen.
Hörensagen.
Oder Bildzeitung.
Nee, Hörensagen, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich als Kind ein Iglu gebaut habe.
Früher.
Heute muss das ja richtig schneien, damit du Iglu bauen kannst.
Früher war mehr Schnee.
Früher war mehr Schnee.
Ja, also aber eine richtige Farbe, die fetzt, hat hier der Neuankömmling auch, ne? Der Volvo V70R.
Ja.
In Laser Blue.
Ja, habe ich auch in Natura noch nie gesehen.
Nee, ist auch, ist natürlich extrem selten. Also in Laser Blue, witzigerweise, die ist auch bei dem Auto dabei. Die CD zur Präsentation gab es eine CD-ROM. Mhm. Und die ist nämlich in dem Blau mit dem R außen drauf. Und da ist ja auch ein Blau so fahrend drin abgebildet in dem Auto.
Ja, der ist noch aus der Zeit CD-ROM.
CD-ROM, genau. Mhm. 1999. Und das ist ja ein 2-3er, also Baujahr 99. Mhm. Und zum Jahr Baujahr 2000 war es dann 2-4er mit 265 PS, mit 15 PS mehr. Mhm. Von dem 2-3er wurden nur 22 Stück in Laser Blue gebaut.
Ah, okay.
Und von dem 2-4er dann 785 Stück. Also insgesamt nur 800, ein paar kaputte, 807 Stück. Das ist ja keine Stückzahl. Wenn du überlegst, vom dem Heiligen Gral, dem hellgelben 850 T5R, ja, gab es 2.500 Stück. So, also ist das natürlich, also 22 Stück als 2-3er und das ist einer davon.
Ja, deshalb, ich habe da so ein paar Fragen zu. Ich habe mir das Auto eben etwas intensiver angeguckt. Also zunächst mal, Rautenmuster in den Sitzen ist original damals gewesen.
Ja, ist so abgesteppt.
Okay, das ist mir nie bewusst aufgefallen. Ist ja auch sehr dezent, weil es im Grunde ins Alcantara eingenäht ist, aber nicht erhaben.
Hatte nur der R.
Aha, okay. Ja. Deshalb, ich habe da eben reingeguckt und dachte, oh, Rautenmuster, weil Rautenmuster haben ja dann irgendwann alle mit angefangen. Ne? Ja. Heute hat irgendwie, keine Ahnung, jeder sportliche Wagen aus dem VAG-Konzern hat irgendwie ein Rautenmuster.
Ja, hatte Volvo schon vor 23 Jahren.
Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, ich habe hinten in den Kofferraum geguckt, der hat ja einen CD-Wechsler.
Ja.
Aber er hat auch vorne so ein, ich guck in das Armaturenbrett und denke, was ist das? Zieh das raus und denke, ach, okay. Und er hat da nochmal einen Dreier-CD-Wechsler im Armaturenbrett. Ja. So ein Schlitten quasi.
Ja.
Ne?
Ja. Ja.
Den ich auch, muss ich gestehen, den auch im Aftermarket nie gesehen habe. Das heißt, also es muss ja irgendwie so ein Volvo-Ding sein, weil ich kenne das nicht.
Doch, das gab's. Ich weiß aber nicht, von welchem Hersteller ist das.
Ja, kann Alpine ja nur Alpine sein. Also
nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Alpine, ich weiß auch nicht, wer das hier hergestellt hat, gerade aus dem Stegreif. Es gab es aber so CD-Wechselsysteme. Das habe ich schon mal. Also witzigerweise, er hat das große Premium-Sound-Package mit oben mit so einem Dolby
Mittellautsprecher, der da sehr
ganz
präsent
krass
ist.
Da gab es ja auch schon Navi zum Ausklappen. Und dieser Klappbildschirm wäre noch da drauf gewesen dann. Das sieht strange aus.
Ach hey, je.
Okay. Der fährt dann mit einer Fernbedienung, hast du Fernbedienung, wut, fährt er elektrisch raus.
Okay.
Ne? Hat er aber nicht. Aber er hat Premium-Sound und halt Dreier CD-Wechsler vorne plus CD-Wechsler hinten. Genau.
Okay. Und sag mal, nur damit ich bin da ja tatsächlich in dem Thema Volvo nicht so tief drin. Der Name des 850 hat sich irgendwann zu V70 verändert. Natürlich auch wahrscheinlich mit einer Modellpflege des Fahrzeuges.
Ja, der hat ja eine ganz andere Front.
Ja, genau. Also genau. Die ist ein bisschen
die Front ist weniger nicht eckig. Nur die Front, sondern auch das Armaturenbrett ist anders, alle Schalter sind anders.
Okay.
Also die Formen sind eine ganz anders innen drin.
Okay.
Die Front ist anders komplett. Technik sowieso auch Bausteine. Also es ist ein sehr umfangreiches Facelift.
Okay, haben wir das damals als neues Modell verkauft?
Das weiß ich nicht mehr.
Okay, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Also ein Kollege von mir hatte halt ein 850, war da auch mächtig stolz drauf. Und dieses Auto war auch irgendwie cool und auffällig damals in Soltau. Gab nicht so viele und irgendwie war da er auch selber so ein, wie jeder, der ein Volvo hatte, irgendwie sehr bewusst auch ein Volvo-Fan. Das ist so ganz interessant, ja. Also das ist eben kein Auto, was du dir aus Zufall gekauft hast, sondern einfach, weil das war ja so diese, finde ich, extrem nachvollziehbare Evolution der sehr eckigen Volvo mit so ein paar Attributen der in Anführungsstrichen 90er, so ein bisschen modernisiert, aber eben noch total Volvo. Also eine Dachlinie, die mit einem Lineal gezeichnet war, die Heckleuchten, die irgendwie auch stilistisch extrem lange jetzt bei Volvo gehalten haben, ne? Die sich im Grunde voll in die C-Säule ziehen.
Ja.
Das gab es ja vorher nicht. Also vorher waren die auch an den Seiten ganz normal. Und eigentlich war das Auto extrem stilbildend und sehr, 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 sehr zeitlos. Deshalb gibt es diese Form hier, ja. Wann kam der 850? 92, 93 oder später? 94, 95?
Nee, der kam, muss ich selber überlegen. Boah, 93 oder 94, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, genau. Und interessanterweise, das war ja auch die Zeit, als Mercedes quasi von dem, in Anführungsstrichen, Plakettengrill, also dem ganz normalen verchromten Kühlergrill, plötzlich die Hauben integriert hat. Und bei Volvo war es auch so. Ne? Da war dieser Grill quasi in die Haube integriert. Das war so ein Thema, übrigens bei Vielleicht erinnerst du dich, also auch bei Audi war das so. Audi hatte vorher ja ein Audi 80, einen Grill separat und die Haube war auch separat. Und plötzlich hatte
Ja,
er integriert. Also das
genau.
war bei fast allen Marken so.
Ja.
Ne? Ja, also auf jeden Fall ein cooles Auto. Und ja, mir waren die Unterschiede nicht so richtig bewusst, ab wann das dieser Switch war und ob das dann tatsächlich ein neues Modell war oder man nur den Namen geändert hat. Ja.
Ja, nee, man hat den Namen geändert und hat umfangreich gefaceliftet, so, ne? Und da gab es dann auch beim 850er gab es beim Topmodell keinen Allradantrieb. Es gab auch ein 850 AWD, das ist relativ selten. Und das hier ist ja der V70 R-AWD. Der V70 R hat ganz, ganz am Anfang, gab es den auch nur als Fronttriebler. Das ist extrem selten, das Modell.
Mit dem
Und
großen Motor.
mit dem großen Motor auch.
Okay.
Ihr hatte der R ja, das kam, das ist ja noch, also es gab ja erst den Volvo 850 T5R und dann gab es ja ein Zwischenmodell, den 850 R. Und der R hatte auch schon den 250 PS Motor und hat auch Frontantrieb gehabt.
Okay.
Mit Drags, mit dieser Traktionskontrolle, bla bla bla. Und vom V70 R gab es erst einen mit Heck, mit Frontantrieb und dann gab es den AWD. Und das ist ein AWD hier, also ein Allradantrieb. Und da wurde dann zum Modelljahr 2000, war dann das letzte Modelljahr, da war dann Schluss, ist der Motor auf 2,4 Liter hochgegangen auf 265 PS. Die sind aber bei Hardcore-Volvo-Fans nicht so beliebt, weil die wohl thermisch ist der 2,3er besser, weil er dickere Zylinderwände hat.
Okay.
So sagt man.
Ja, gut, wenn man es mit demselben Block gemacht hat, erklärt sich das in
Genau.
der Logik.
Ja, genau.
Ja, okay. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie wir, als ich damals bei Mercedes angefangen habe, hatten wir in einem Jahr, Anfang der 2000er, muss 2001, 2002 gewesen sein, da haben wir noch so Vergleichsfahrten gemacht und haben dann selber bei den Autohäusern quasi Autos getauscht. Das heißt also, wir haben uns einen Saab besorgt, wir haben uns einen Volvo besorgt und haben dann einen Tag mit den Fahrzeugen mal verbracht und haben uns damit auseinandergesetzt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir einen Saab dabei hatten, der hatte auch so um die 200 PS mit Frontantrieb und Turbo. Und sobald der Turbo eingesetzt hat, hattest du diese Antriebseinflüsse so dermaßen in der Lenkung.
Ja.
Das waren wir ja logischerweise nie
Ja.
gewohnt.
Ja.
Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, sage ich mal. Ne?
Jo.
Also macht wenig Sinn, zwischen 0 und 50 voll auf den Pinsel zu treten bei diesen Autos, oder?
Nö.
Musst du ein bisschen drauf
Das
haben.
geht es
Ja,
nicht. Genau,
genau.
richtig.
Genau.
Und der hier ist 215.000 gelaufen, der blaue, ist aus Spanien der Wagen und ist extrem gut geserviced. Also der spanische Besitzer war ein Ingenieur. Der Wagen ist ja auch unglaublich gepflegt, der ist zum größten Teil im Erstlack, ne? So,
Ingenario, ja.
Ja, whatever. Das war es, wenn man sich irgendwie einen Keks unter die Zunge legt, ne?
Ja,
So
so
ein
ist Spanisch. Dann kannst du es auch sprechen.
von
Also
Sebeugler.
du brauchst eigentlich nur
Prinzenrolle.
so einen klebrigen Keks unter der Zunge,
So
dann
eine
geht das.
Prinzenrolle brauchst du nur unter der Zunge. Nee, der ist zum großen Teil im Erstlack, ist unfallfrei, ist wirklich rost- und gammelfrei, ist auch nicht geschweißt. Also wo die Modelle schon Rostprobleme haben, hat er gar nichts, alles ganz blank. Das ist überhaupt nichts. Das ist natürlich der Vorteil, wenn er aus Spanien kommt.
Ja.
Und der Vorteil, dass er diesem Ingenieur gehört hat, ist, dass der darauf geachtet hat, was gemacht wurde. Es gibt tatsächlich einen Batzen Rechnungen. Und in Spanien wurde zum Beispiel schon das Winkelgetriebe vom Allradantrieb getauscht. In Spanien wurde schon Zahnriemen, Wasserpumpe und so, das ist alles auf Stand gewesen. Und dann ging es hier aber nochmal richtig zur Sache. Also hier haben die Volvo-Jungs nur das Auto hergefallen. Und der hat einen neuen Turbolader, komplett neue Bremsanlage, neue Reifen, neue Kardanwelle, neue Stoßdämpfer.
Okay.
Ey, wirklich krank. Also wenn du die Auflistung siehst, das hat mit dem Verkaufspreis nichts zu tun. Also die Jungs rechnen aber auch immer nicht ihren Stundenlohn, sondern die rechnen immer nur, ja, die Teile und ein bisschen Arbeit. Weißt du, das ist natürlich Quatsch. Normalerweise, wenn du die Liste siehst, würde ich sagen, das ist nur eine 10.000-Euro-Operation gewesen. Ne? So.
Ja, wie du es eben gesagt hast, der Vorteil bei dem Auto ist, weil ihn ein Ingenieur gefahren hat, der Vorteil ist, dass er die typischen spanischen Nachteile nicht hat.
Ja,
Ja, also das ist
genau.
so, weil jeder denkt ja immer, ja, Spanien, total Geheimtipp und so. Nee, also erstmal ist es sowieso schon lange kein Geheimtipp mehr. Dann ist es so, dass man ganz genau hingucken muss, was man da kauft, weil technisch sind die Werkstätten dort eben nicht so auf Stand wie hier, dass man für jede Sache auch irgendwo mal in einer größeren Stadt, Ballungszentrum, irgendwo einen Spezialisten hat. Das heißt, wenn man mit so einem Auto ein Problem hat, und ich glaube, so ein V70 mit so einer Motorisierung ist dann ja auch nicht, also den kannst du nicht zur ATU bringen und sagen, ich habe da ein Geräusch. Das funktioniert irgendwie nicht. Und Deshalb,
kannst du machen, bringt nur nichts.
Bringt nur nichts, genau. Ja. Und deshalb ist es so, gibt schon so ein paar spezielle Dinge. Und spanische Autos haben eben den, klar, oftmals den Vorteil, dass sie wenig Korrosion haben, haben aber oftmals den Nachteil, dass Lackarbeiten schlecht ausgeführt sind. Also nicht so, wie man sie gut machen könnte, sondern einfach so, damit das einigermaßen wieder gut aussieht. Das ist immer extrem ärgerlich, weil man kann eher mit einem Kratzer leben, als irgendwie mit einem doofen Lack da drauf. Ne? Das geht ja zumindest ja uns so, weil wir erstens ein Auge dafür haben und zweitens, ja, meistens dann eben auch so Farbunreinheiten dabei sind. Die sind einfach nicht so perfekt, was das angeht. Naja, und ich hatte aber das große Glück, dann kann ich davon mal kurz drüber erzählen, wo wir spanischen Autos sind. Ich hatte ja erwähnt, dass ich nach einem Auto geguckt habe für den Urlaub, so als Mietwagenersatz, und habe meinen Cousin dann ja losgeschickt, da in La Coruña einen SEC anzugucken. Und er ist dann am Sonntagmorgen dahin gefahren, also letzte Woche am 10., hat sich den Wagen angeguckt und hat, als er dort ankam, mir drei Bilder geschickt. Und als ich die drei Bilder bekommen habe, habe ich zu ihm nur noch gesagt, okay, kauf ihn, versuch was zu verhandeln, wenn was geht. Wahrscheinlich eher nicht, weil der gerade im Preis auch gesenkt wurde. Und zwar deshalb, weil ich habe dir ein Bild von hinten gesehen und du kannst halt sehen, dass diese feinen Linien bei Mercedes, also das Thema Spaltmaße, Chromleisten und so, eigentlich kannst du so ein Auto in Schwarz-Weiß angucken und du siehst, ob irgendwo irgendwas nicht passt, dann kannst du es schon lassen, gerade wenn er irgendwie einen Hecktreffer hatte. Und dann hat er mir ein Bild vom Motorraum geschickt. Und der Motorraum mit diesem wunderbaren originalen Aufkleber vom Ventildeckel, der noch erhaben ist, also so ein bisschen ist er natürlich ab, das ist auch normal, aber der ist halt noch da, aber total sauber und so, dass er nicht so, also er sieht so aus, als wäre er mit Trockeneis gestrahlt, dann wäre aber der Aufkleber weg. Soll heißen, ganz viel Glück gehabt mit dem Auto, weil toller Zustand. Ich hatte dir, glaube ich, auch die Lackwerte mal geschickt. Auch die sind alle deutlich unter 200 am ganzen Auto, also echt Schwein gehabt. Es sind natürlich die falschen Felgen drauf, irgendwelche blöden Achtloch, die ist auch, auch wenn ich jetzt gerade gestern was anderes gelesen habe, 8-Loch hat es auf dem SEC auch am Ende nicht gegeben.
Nein.
Ich habe in die Preise, nee, es hat einer geschrieben, dass die letzten, wo der 140er parallel kam, dass man 8-Loch als Option bestellen
konnte.
Nie
gehört.
Nein, gab es nicht.
Gab es nicht.
100? Nein, gab es nicht.
Würde ich auch schwören, dass es das nicht
gab. Nein, gab es nicht. Es gab einige, die es gemacht haben, weil diese 8-Loch-Felge ja dann plötzlich in den 90ern, ich sag mal, innen
sieht war. So scheiße sieht aus so auf dem Auto.
Schlimm aus.
Passt halt nicht.
Und ich habe sofort dann, freue ich mich auch drauf, weil er
sogar bereit ist, mir die zu bringen. Der hatte zum Schluss noch Gullideckel.
Der hatte zum Schluss Gullideckel, 15 Zoll.
Genau.
Und davor hatte er, Barock. Und das ist übrigens gar nicht selten, genau, Barock, aber was gar nicht selten ist, das Auto wurde ausgeliefert, häufig mit Stahlfelge Radkappe.
Ja, wurde meiner, den ich hatte. Der wurde mit Stahlfelge Radkappe ausgeliefert. Siehste?
Und dann
ist, pass auf, AMG. Ganz geil. Und ist zu AMG zum Klar. Umbauen gegangen.
Klar.
Aber auf Stahlfelge Radkappe weiß mit blauem Stoff innen drin. Blau wie Lur.
Ah, blau wie Lur, das sieht wunderschön
aus. Ja, mein ist Auto so war ja hinten drin rotes Leder.
Ja.
Also die haben den komplett auseinandergerissen. Ja. Komplett auseinandergerissen bei AMG. Also da ging es nur darum, eine weißen 500 SEC zu haben. Und der Rest hat AMG dann gemacht.
Ja.
Aber der wurde mit, und du siehst es ja bei Mercedes im Nachhinein immer noch, wenn das Ersatzrad beim SEC eine Stahlfelge ist,
so ist es.
Dann, sonst hätte er als Stimmt. Ersatzrad auch eine Barockfelge gehabt damals.
So war das damals, genau. So das wenn damals. Du Alu bestellt hast, hast du auch die Ersatzfelge
genau,
in der richtig. Regel in Barock gehabt.
Ja. Genau, bis diese Notdinger kamen, dann hört das irgendwann mal auf. Aber du hattest es mal passend. Nee, da gehören Barockfelgen drauf.
Genau, ja. Und ich habe jetzt auch schon Barockfelgen gekauft mit Reifen, mit einem Vredestein. Klassik und verhältnismäßig günstig auch, die kommen darauf, weil so wie der ist, fahre ich den vielleicht gerade jetzt in Spanien, aber dann auch keinen Meter weiter, weil genau das macht das Auto
kannst, echt optisch kaputt. Wenn du Bilder schickst, kannst du bitte die Felgen wegpixeln?
Ja, ich habe schon, ich bin ja so bekloppt, ich habe in Spanien schon geguckt, ob es da nicht einen Satz gibt, aber das ist natürlich, das ist die Fussarbeit und wahrscheinlich dann dort einen Vredestein Klassik oder so zu bekommen, der ja cool aussieht auf dem Auto, das kann man machen.
Es gibt aber einen portugiesischen, von Carmack gibt es ein paar Profile, Carmack, C-A-M-A-C,
ja.
Die machen ein paar klassische Profile. Ich habe auf meinem Mini auch einen Carmack-Reifen drauf. Die machen, haben alte Profile aufgekauft. Die machen zum Beispiel auch den alten, Carmack okay. macht den Pirelli P4 für den Fiat 500 zum Beispiel.
Ja.
Von Carmack gibt es auch, also du kriegst wahrscheinlich in Spanien, kannst du auch günstig so einen Carmack-Reifen
Ich will kaufen. Aber auch einen V-Reifen haben, ne? Weil ein 500 SEC macht schon Sinn, dass man damit auch im Zweifel mal ein bisschen schneller fahren kann. Also der Reifen muss schon ordentlich sein.
Du musst in Deutschland auch ein V, ja, muss ein V haben.
Ja, ja, muss ein V
weil sein. Weil fährt ja über 210 der Wagen. Ne?
Ja, ja, genau. Und ich vermute, der geht sogar ganz gut, weil so ein Auto ohne Cut haben die ja sowieso.
Der wiegt ist, ja nichts.
Ist 84 gebaut.
Hey, du kannst mit dem SEC, mit dem 500er, mit dem frühen, wenn du voll auf den Pinsel trittst, malst du dann Streifen auf die Straße.
Ah, könnte man mit den Reifen natürlich machen.
Kannst du mal machen, ja, ja, genau.
Ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben gleich eine Versicherung abgeschlossen. Und was ich sagen wollte, ich bin so bekloppt. Ich habe auch gleich, da fehlt eine Leiste im Innenraum. Und zwar hat sich wohl das Holz vom Armaturenbrett irgendwie gelöst. Und ich habe gleich eine Leiste gekauft. Muss aber dann komplett, also ist aber easy zu wechseln. Ich nehme die gleich im Handgepäck mit. Ich will das nicht sehen, ich will da nicht drauf gucken.
Ja, ich bin ja auch immer so verrückt. Ich habe meinen Volvo V70R gekauft, der mir abgebrannt ist.
Ja.
Und auf den Bildern sah der schon so grauslich aus. Und der hatte Leder Atacama und hatte dann so einen beige-orangenen Teppichboden dazu passend. Und ich hatte mir die Original-Fußmatten neu besorgt und habe das Auto gekauft und abgeholt und bin mit den Fußmatten, mit den neuen Fußmatten, da angekommen. Und was haben Sie denn da in der Riesenpackung, wenn ich sage Fußmatten, weil Ihre grausigen Fußmatten bleiben direkt hier. Der hatte irgendwie so komische Gummi-Blödsinns-Dinger drin liegen. Also ich bin genauso, ich kann das nicht haben.
Ja, das sind so die Dinge. Und mein Cousin, das ist total nett. Er hat dann gesagt, ja, die Klimaanlage ist relativ schwach. Er bringt ihn jetzt am Montag zum Klimaservice. Er sagt, sind 60 Euro für den Klimaservice okay? Ich sage, definitiv. Dafür macht das hier keiner mehr. Nee. Und ist in Spanien da tatsächlich, in Galicien echt nochmal was anderes. Und ich bin gespannt, ob da wie das da überhaupt ist, so mit dem Preisniveau. Ne? Also die meisten sind ja im Moment ganz verwundert. Jeder hat ja Bock, gerade loszugehen und wieder zu feiern oder so. Wundert sich aber dann, dass er für die Sachen so am, wenn er irgendwo sich einen Crepe holt oder so, der früher, keine Ahnung, 2,50 Euro gekostet hat, plötzlich 6 Euro kostet. Ne?
Ja.
Also das ist echt hardcore. Ne?
Ja.
Egal wo, ich bin gespannt, wie es da ist. Ich freue mich auf jeden Fall und ich finde es echt cool, mit so einem 500 SEC da in Spanien dann ein bisschen unterwegs zu sein. Ich freue mich tierisch und ich muss gestehen, bei den SECs, ne, die beobachte ich seit 20 Jahren. Immer schon fand ich diese Autos cool. Sie waren mal im Verhältnis wirklich günstig und sind ja jetzt wirklich, gute Autos sind teuer. Also gute SECs sind teuer und selten.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, Mensch, ein SEC werde ich wohl nicht mehr kriegen, weil die werden immer teurer, das gebe ich dann doch nicht aus. Und ich habe echt Schwein gehabt, jetzt noch einen zu finden, der bezahlbar war und der mir auch extrem gut gefällt. Also diese Kombination Anthrazitgrau mit schwarzem Velour und auch das Velour im tollen Zustand, da freue ich mich total drauf.
Ja, schön.
Also bin gespannt. Aber auch da, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, weil, was du eben schon gesagt hast, der zieht schwarze Streifen. Wenn du dann mit einem klassischen Reifen noch unterwegs bist, ich meine, da gibt es kein Regelsystem bei dem Auto. Ne? Damals war es halt noch nicht ASR, hatte auch nicht.
Puh, ja. Hat man Autofahren gelernt noch. Mit Schulterblick, mit einem Spiegel nur, wie es jetzt gehört.
Mhm.
Und nicht mit 1000 Sicherheits- und Warnsystemen. Wenn die ausfallen, oh Gott, was ist denn dann?
Mhm.
Oh, meine Rückfahrkamera geht jetzt gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr rückwärts fahren, oder wie ist das dann?
Ja, also ich weiß, was du meinst, aber gestern erzählte mir mein Kollege, der sich so einen schönen E30, 325 E-Cabrio, einen der letzten Sondermodelle, gekauft hat, sagt er, du, ich hätte den neulich fast auf der Autobahnauffahrt bei Nässe weggeschmissen. Ich fahre und beschleunige in der Kurve leicht, also gar nicht so doll. Ich sage, hast du alte Reifen raus? Nee, sagt er, die sind 2 Jahre alt. Also, ja, die Leute sind halt heute alle Autos gewohnt, bei denen du ja nicht mal mehr merkst, dass sie regeln. Ne?
Ja.
Also, und deshalb, man muss ein bisschen seinen Kopf umstellen bei diesen Fahrzeugen. Ich bin da nicht so gefährdet. Aber wenn du so ein Auto jemandem in die Hand gibst und sagst, hier kannst du mal fahren und es ist Nässe und der kann damit nicht umgehen, schmeißt er so ein Auto.
Nee, ich weiß.
Das kann passieren. Das ist nicht selten. Ne?
Ja.
Ansonsten, ich habe noch ein cooles Erlebnis gehabt diese Woche, und zwar gestern war das. Ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe. Das sind alles so, ja, ich glaube, die WhatsApp-Gruppe heißt irgendwie Mercedes Hamburg. Das sind so alles Mercedes-Fans.
Mercedes Hamburg?
Ja, hat aber nichts mit Mercedes Hamburg, also nichts mit Mercedes offiziell zu tun, sondern es sind einfach nur Leute, die Mercedes fahren. Und einer postet ein SL, ein 350, und schreibt, hat jemand Bock auf ein SL 350? Baureihe R230, also der mit diesen Spiegeleiern ineinander laufend, für die Leute, die sich mit den Baureihen nicht auskennen. und sagt, ja, super technischer Zustand und überhaupt und ganz tolles Auto. Selten so einen gesehen, der technisch so gut ist. Naja, dann denke ich, okay, wirfst du mal einen Blick auf die Bilder. Dann hat er Bilder gepostet davon und ich denke dann nur, okay, also wenn ich mir die Bilder so angucke, als allererstes sehe ich irgendwie die Riemenscheibe von der Kurbelwelle, die es einfach völlig hinter sich hat und diese Dinger fliegen nämlich dann gerne auch mal in den Kühler oder in den Motordeck rein, wenn die sich lösen. Die sind ja so aufvulkanisiert auf so einem Gummiring, weil das gleichzeitig ein Schwingungstilger ist. Und dann gucke ich mir das Scheckheft an. Und er hatte so Bilder vom Scheckheft da gepostet. Und ich habe dann nur geschrieben, bei dem Scheckheft wäre ich jetzt mal vorsichtig. Und da lohnt sich ein zweiter Blick, habe ich geschrieben. Und habe dann mal eine Seite, die da drin ist, mit so roten Kringeln versehen. Und habe das mal in die Gruppe geschickt. Und habe gesagt, guck doch mal dahin. Ja, und dann dauerte das und dann schrieb der Erste, aus 2014 wurde 2017 gemacht. Ich sage, ja, ich glaube sogar aus 2011 wurde erst 14 und nee, doch dann 17 gemacht, so wie es aussieht, also eine Zahl. Und dann habe ich gesagt, und was ist Fehler 2? Und dann hat keiner geantwortet, klär uns mal auf. Und dann habe ich geschrieben, also, auch bei ... Automobile, in Klammern Mercedes-Benz-Vertreter, sind alle Stempel ab 2007 ausgetauscht worden. Denn wie wir alle wissen, wurde die Daimler-Chrysler AG 2007 zur Daimler AG. Aber wir wissen nun, wo die alten Stempel gelandet sind.
Ja.
Ja? Weil das waren nämlich 2011 und sonst was folgende. Und das war ein schöner alter Daimler-Chrysler-Stempel. Und du kannst davon ausgehen, dass in der Organisation jeder diese Stempel natürlich nicht mehr benutzt. Aber die sind irgendwo gelandet. Und dieses Scheckheft hier war ganz offensichtlich, also richtig offensichtlich, schön frisiert. Und dann war natürlich Schweigen in der Gruppe und alle so, man muss echt vorsichtig sein mit Empfehlungen von Autos und so. Genau, ganz genau.
Musst du auch, ich empfehle nie Autos, die ich nicht selber kenne.
So. Und dieses Thema Scheckheft, da lohnt sich wirklich genau hingucken, genau Kilometerstände auf Plausibilität prüfen. Und solche Sachen, gut, das ist natürlich so ein bisschen Insider, aber weiß ja, kann ja jeder googeln, seit 2007 ist Mercedes halt nicht mehr Daimler-Chrysler, sondern zum Glück wieder die Daimler AG gewesen. Und wenn dann so ein Stempel Daimler-Chrysler trägt, sorry, dann geht nicht. Also 4 Jahre später hat es jeder begriffen.
Ja.
Und das wird bei jeder, ich sag mal, bei jeder Auditierung und so weiter wird das angeguckt. Das passiert einfach nicht. Ja? Das passiert definitiv nicht. Ganze Briefpapier wird weggeschmissen und, wenn es eine Umfirmierung gibt. Muss ja auch, weil rein juristisch ist das halt falsch und zwar sowas von. Ne? Naja, also das war eine interessante Geschichte und glaub mir, sowas passiert tagtäglich richtig, richtig, richtig oft. Und mich ärgert das die Krätze. Weil, also ich konnte noch mehr sehen natürlich darüber, das habe ich aber nicht in die Gruppe geschrieben, also gehe ich auch hier nicht in die Details ein. Aber Fakt ist halt, dass dieses Auto halt offensichtlich frisiert ist und dann eben auch noch so, ja. Ätzend. Also ich habe da richtig Schmerz mit, weil das macht ja die Preise kaputt und es suggeriert ja unter Umständen auch, dass einen falschen Preis für ein Auto, was eben eine ganz andere Historie hat. Ne? So, warum kann der den so günstig anbieten? Ja, ne? So. Und günstig war der nicht mal. Und abgesehen davon, wenn ich dir das Auto zeige, sagst du, oh Gott, schlimm, weil Zubehörfelge in riesig, Sportauspuff, Vierrohr, da weißt du sofort Bescheid bei so einem Auto. Tiefer gelegt, weißt du sofort. Und SL350, innen total abgerockt, das Auto. Also an dem Auto war auch nichts gut, ne? Aber mir ging es jetzt rein darum, diese Scheckheft-Thematik bringt mich zur Weißglut. Ist für mich ein absoluter Wahnsinn.
Nee, ich mag das auch nicht, dann lieber gar keins.
So, und genau da kommt's. Bei dem 500 SEC in Spanien, da sagt mein Cousin dann zu mir, ja, Frank, aber also ist kein Scheckheft dabei. Ich sage, ja, das ist mir aber egal. Das Auto hat 220.000 gelaufen. Der sieht aber aus wie 80.000. In der Konstellation ist es mir egal, weil der kann nicht mehr haben. Dann sind die Sitze nicht vollkommen in Ordnung. Dann sieht der Motorraum nicht so aus. Dann hat das Auto nicht überall unter 200 Lack. Das kann nicht sein.
Ja, verstehst? Ja.
Und in der Konstellation geht das dann so. Ich weiß ja eh, dass das kein Garage-11-Auto ist, sage ich jetzt mal ganz blöd. Vom Zustand her vielleicht schon, aber dann wäre halt ein bisschen Historie sinnvoll.
Aber das mit dem, das sind ja andere Länder, andere Sitten. In Spanien legt man nicht so einen Wert auf diese Scheckheft-Geschichten wie bei uns.
Nee.
Das bei dem Volvo hier, bei dem Laser Blue auch. Scheckheft ist zwar da, aber gähnende Leere drin. Es sind irgendwie zwei Stempel drin bei 220.000 Kilometern. Und wenn du das Auto anguckst, dann hast du noch die Rechnung von dem Ingenieur, was er hat machen lassen. Natürlich ist der nicht mehr wie 215.000 gelaufen. Dann hätte alles ausgetauscht werden müssen in dem Auto. Ja. Das ist Quatsch.
Ja, das ist
kommt noch dazu, auch so. Das kommt ja aus dem südlichen Land, das Auto. Mhm. Da ist nichts kaputt oder verschlissen oder ausgeblichen auch. Mhm. Weißt du, das Armaturenbrett hat keine Risse, die Sitze sind nicht kaputt, ja, und so weiter. Ja. So, also das sähe ja ganz anders aus, wenn er richtig viel Kilometer hätte und hätte, ja, dann immer in der Sonne gestanden. Ne?
Ja.
Hier ist übrigens noch ein schönes Auto heute reingekommen.
Boah, da komme ich ins Schwärmen.
Ja, und zwar ein 1963er Alfa Romeo Giulia Spider 1600.
Habe ich noch nie in Natura gesehen vorher.
Ist eine Pininfarina-Karosserie. Ist einfach nur schön. So, ne? Einfach schön. Egal welchen Blickwinkel, schön. Du guckst von vorne, schön. Von der Seite, schön. Genau. Von hinten, schön.
Genau.
So, Frank hat drin gesessen und sagt mir, boah, die Instrumente, wie so ein Chronograph. Es gibt so ein Dreifachinstrument, wo Benzin und so aufgeteilt ist.
Genau.
Aber ein Kreis aufgeteilt in drei.
Ja.
Wie so einem schönen Chronographen. Ja, wie so ein
Chronograph mit drei Totalisatoren.
Und man, auch die Ziffern sind so wunderschön wie handgemalt, so ein bisschen und so. Es ist einfach alles schön. Also da hat man irgendwie, haben die Leute früher gedacht, ach, wie können wir es denn schön machen und nicht, wie können wir es machen?
Ja, und dann diese, also was mir ja sehr, sehr gut gefällt, die Front ist wirklich eindrucksvoll schön. Insgesamt.
So ein riesen Scudetto, also mit diesem Alpha-Mittelschild, ne?
Scudetto heißt das?
Ganz Scudetto
heißt das, genau. Und dann zusätzlich hat die Haube halt so eine ganz feine Hutze drin. Hat
nur der 1600er.
Mit so einem Chromrand.
Ja.
Sieht wahnsinnig aus. Richtig, richtig, richtig klasse. Das ganze Auto ist wirklich total sexy. So von der Form her, oder von der, sorry, nicht von der Form, eher von der Größe, ist es so ein bisschen so wie so ein klassischer britischer Sportwagen. Die trotzdem dieses Italienische natürlich schon alleine über diese Farbe, über dieses Rot, die Farbe steht dem Auto einfach extrem gut. Ja?
Ja.
Das wirkt auch nicht kitschig, sondern es wirkt wie die richtige Farbe für das Auto. Der kann eigentlich nur so sein oder in diesem cremigen Weiß.
Ja, es gibt schon auch andere richtig coole Farben. Also ein Kunde von mir hat davon ein Coupé,
ja,
in so einem grünen Grauton, wo du auch, du fällst.
Okay, ja.
Ne?
Ja,
so,
okay.
Also, ne, oder es gibt auch ein tolles, so ein Stahlblau-Metallic und es gibt schon ein paar ganz coole Töne noch. Aber das ist richtig Alpha-Rot.
Und dann gehe ich eben an das Auto ran und denke so, guck so die Felge an. Die Felge sieht auch, ist eine Stahlfelge,
ja,
sieht aber, also sieht einfach toll aus auch, passt einfach, ja, super. Und dann gucke ich durch die Löcher durch und denke, boah, eine riesen Trommelbremse,
genau,
vorne.
Genau, der hat vorne auch Trommelbremse,
das ist aber riesige Dinger. Trommelbremse.
Ja.
Und,
das bremst doch richtig gut.
Ja, und dann setze ich mich rein und dann schalte ich so die Gänge und denke, ey, fünf Gänge?
Ja.
Fünf Gänge.
Sechs Gänge hat noch ein R.
Ja, ja.
Rallye.
Ja,
genau. Nee, fünf Gänge ist tatsächlich, ist es eigentlich ein Viergang gewesen. Und ein Fünfgang ist relativ selten. Das war dann, ich glaube, es waren extra, nur die ganz späten hatten es oder so.
Und ich gucke mir den Motor, also mit dem Motorhaube auf, gucke mir den Motor an und denke, krass, wie lange wurde der denn gebaut? Weil man guckt, also es ist so ein üblicher Verdächtiger, ne?
Ja.
So dieser Doppelnocker. Ja. Wirklich, also, ein Motor, den ich in zig Autos schon gesehen,
genau,
habe.
Genau, der 1600er mit dem Baumuster, das ist, Motor heißt dann AR000112, wurde von 62 bis 85 produziert.
Unglaublich.
Also der, ja, war ganz zum Schluss noch, 85, glaube ich, zuletzt war der in der Giulietta mit dem Entenpo, da war der auch noch mal drin.
Stark, ja,
echt? Ja, okay. Die gab es auch mit dem Motor. Ja. Also wurde lange produziert, der Motor.
Ja, und an dem Auto muss man echt sagen, jedes Detail, also wirklich jedes Detail ist irgendwie so, dass man sagt, oh Gott, haben die das mit Liebe gebaut, ne? Also alleine dieser, ich sag mal, Attaché-Koffer-Griff zum Zumachen der Tür, der, nee, so...
die Ventildeckelschrauben, auch im Motorraum.
Ja.
Weißt du, so, also...
Ja.
Ne, egal welches Detail du dir anguckst, richtig,
ja,
cool.
Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Auto. Gut, ist auch kein billiges Auto, aber, das habe ich vorhin auch gesagt, das war ja nun damals mit Sicherheit eine Konkurrenz zum 190 SL.
Ja, 190 SL, Porsche 356, so auch in der Leistungsklasse, ne?
Genau.
Und so ein 356er normaler hatte 75 PS, er hat schon über 90.
So, und er kostet aber nachher die Hälfte von dem, was ein ordentlicher 190 SL kostet.
Genau, das ist, ja, richtig.
Habe ich gut beschrieben, ohne den, ja, Preis zu sagen. Ne?
Naja, der Preis wird, ich habe nur meinen Händlerwürfel, der ist noch nicht ganz zum Stoppen gekommen, der rollt noch, aber der rollt irgendwo bei 68.000 Euro aus. Ne? So, ja, da bleibt, ja, er hängen.
Ja. ich finde, dafür muss ich sagen, ist das ein
unglaublich. Ja, das ist preislich, Klassiker. Wenn du mal guckst, sind Immobilien sind irgendwie so 10 Stück drin. Frage ist mal, wie gut sind die, die da angeboten werden? Keine Ahnung. Der war gerade für 5 Mille im Service, Bremsen komplett gemacht, Vergaser war auseinander, Ventildeckel dicht, was weiß ich. Also ist richtig was gemacht worden gerade in dem Wagen, weil er länger nicht richtig gefahren worden ist. Wurde in Deutschland auch schon mal restauriert von einem deutschen Besitzer vor x Jahren, keine Ahnung. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich aus dem Takt, Frank.
Ja gut, wir haben über den Preis gesprochen.
Ach so, über den Preis. Und die angeboten werden, da gibt es durchaus auch, sie werden auch für 79 angeboten. Also über 70 gibt es einige im Netz. Mhm. Und ich denke mal, wenn man da unter 70 bleibt, dann passiert auch was. Also was mir nicht gefällt an dem Wagen, aber das ist rückgrüßbar. Ja, der hat ein relativ modernes, der hat ein altes Radio, aber wenn du es anmachst, geht eine elektrische Antenne hinten raus und der hat einen Höllensound, weil der ein tierisches Soundsystem verbaut hat. Und der hat auch in den Türen, die sind zwar ganz schwarz, da fällt das nicht so auf, aber hat moderne Boxen in den Türen. Gut, die können wir wieder rausnehmen, die Türpappen neu beziehen, ist es weg. Und der letzte Besitzer hat da Wert drauf Sicherheit gelegt, der hat Kopfstützen nachgerüstet und Gurte, Automatikgurte. Und das ist ein witziges System. Und zwar hat die Kopfstütze, ich weiß nicht, von welchem Auto die sind.
Ich kenne das. Weißt du, von wem die Autos sind? Weißt du, von wem die, also optisch diese Dinger auch sind?
Nee.
Vom SLC, der hat das auch.
Ah, stimmt.
Ja, richtig. Ne? Diese Kunststoff.
Eine Halterung, wo der Gurt durchfährt. Genau, und jetzt ist der Gurt ja hinten im Boden montiert, geht oben rüber und du hast praktisch eine Art Dreipunktgurt dadurch.
Ja.
Obwohl es nur ein Zweipunkt ist.
Ja.
Und du hast dadurch Dreipunktgurt und eine Kopfstütze als Sicherheitsfeature. Da kann man sich drüber streiten. Ich finde es doof, weil es drin ist. Also es gehört halt nicht rein. Aber es gibt durchaus Leute, die das zu schätzen wissen. Deshalb bleibt es da. Ich wollte es erst rausnehmen als erstes. Und das bleibt da drin. Rausnehmen kann man es immer noch.
Genau. Und das, finde ich, kann dann eben auch der neue Besitzer für sich
muss
entscheiden.
Muss er selber entscheiden. Genau.
Weil wir haben ja selber auch gemerkt, als wir die Rallye gefahren sind mit 190 SL, so ein bisschen komisch ist das
halt. Ja, schon. Aber das liegt daran, dass Frank nicht Auto fahren kann. Der fährt in die Steilkurve irgendwie mit gefühlt 40 rein. Ach, und ich fall da raus, weil die Gehkräfte gar nicht gereicht haben.
Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass das passieren könnte. Ja, ja. Also das hätte auch anders ausgehen
können. Ja, ich hätte auf Frank fallen können.
Ja.
Dann hätte ich unten in der Steilkurve gelegen. Das Auto wäre
ausgerollt. Was für ein geiles Bild.
Das Auto wäre ausgerollt.
Was für ein geiles Bild. Ja. So in schwarz-weiß, so du kugelst über mich rüber und das Auto liegt so auf der Seite.
Genau, kurioser Unfall in Bremen.
Ja, genau.
Ja. Genau, ja. Julia Spider ist noch gekommen. Ja, freue ich mich auch sehr drüber. Schönes Auto.
Ja, ich muss gestehen, wirklich eins der schönsten Autos. Und ich finde, in dem Preissegment, wenn man überlegt, ich vermute mal, das sind vom Kunden her, sind das eben auch so Menschen, die vielleicht, keine Ahnung, überlegen, ob sie sich so einen Roadster, ein Pagode kaufen oder ähnliches. Und sowas hier ist ja deutlich günstiger. Und ich finde, der macht schon sehr Eindruck, ne? Also ist einfach dadurch, dass er so unglaublich
elegant aussieht. Ja, und das Witzige ist, es ist ja ein kleines Auto, man kann trotzdem richtig gut drin sitzen. Es ist richtig Platz, wenn man drin sitzt, ne?
Ja, ich fand das klasse.
Ja,
ich fand das klasse. Und dieses Sportliche, diese Armaturen, dieses tolle Lenkrad, also ich muss gestehen, mega Reiz bei dem Auto und eine große Emotion.
Ja, genau.
Ja, ja. Tolles Ding. Weißt du, ich habe mal überlegt, unser Podcast ist ja nun über klassische Automobile, Youngtimer und Sportwagen. Wir könnten mal wieder über einen Sportwagen sprechen, über den wir tatsächlich noch nie gesprochen haben.
Ja, sag mal.
Erste Serie Audi R8.
Boah, das ist doch noch nichts.
Ich finde schon.
Ja?
Ja, ich finde schon. Weißt du warum und woran man das auch merkt? Tatsächlich an den Preisen. Ich habe neulich in dem Zusammenhang, wo du über die Corvette gesprochen hast und Mittelmotor und so, habe ich so überlegt, Mensch, als ich damals, und da kam ja 2007, kamen die ersten in Deutschland auf den Markt. Und ich habe in der absoluten Anfangszeit stand bei mir plötzlich einer vor meiner alten Wohnung. In Silber, mit dieser Kontrastfarbe der C-Säule. Ne? Da hat er die C-Säule so Kontrastfarben gehabt. Ganz original und geschaltet. Und dann mit diesem, ja, damals 420 PS V8, da habe ich gedacht, boah, der ist leider irgendwie so ziemlich cool und sowas. Da hat ja Mercedes nichts gegenzusetzen gehabt. Also es war ja ein echter Sportwagen-Mittelmotor. Und dann eben auch noch in einer Art und Weise, finde ich, die wenn man mal von italienischen Supersportlern absieht, keine europäische Marke gebaut hat. Also BMW hatte sowas nicht, Mercedes hatte sowas nicht, aber Audi hatte plötzlich so ein Auto. Basierend ja auf der Studie damals, weißt, kennst du die noch? Die Le Mans-Studie.
Ja.
Audi Le Mans Quattro hieß der.
Ja.
Und ich fand die Form großartig. Er hat ein bisschen darunter gelitten, dass er ja, obwohl das ein Mittelmotorauto war, trotzdem für jemanden, der sich nicht auskennt, ein bisschen ein sportlicher TT war. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also, es gibt auch für einen TT gibt's so komische Seitenklebefolien, genau, oder so Kunststoffteile, dass es aussieht wie ein R8 so ein bisschen. Das, ja, ist vollkommen bescheuert.
Ja, das ist natürlich ein bisschen peinlich.
Alles fake.
Aber ich finde das Auto super. Und ich habe mal geguckt, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor vielen Jahren mal geschaut habe. Und da gingen die ersten so bei, ich glaube, bei 40 oder so los. Findest du jetzt nicht mehr. Also ja, die sind wieder richtig hochgegangen. Und wenn das, also ich rede jetzt auch von Autos mit einer Laufleistung, die unter 100 liegt, dann kostet so ein Auto 60 aufwärts. Und die waren ja, also ich weiß gar nicht mehr, was die damals gekostet haben, aber ich vermute mal, boah, ja, vermuten kann man da schlecht, ne? Aber 100 wird so ein Auto gekostet haben, was meinst du? 2006, mehr,
ich, ne? Weiß es, ich kann es nicht sagen. Ja, könnte sein.
Also ich,
ja,
fand den tatsächlich immer eindrucksvoll. Was ich gehört habe, ist, so richtig toll soll man nicht drin sitzen können. So. Also die eine oder andere soll da wohl, mir geht das ja, für mich ist das ja nie ein Problem. Also bei knapp 1,75 kannst du in jedem Auto vernünftig sitzen. Aber große Menschen haben da wohl ein bisschen mehr Probleme gehabt. Gab es aber wahrscheinlich auch dann irgendwann Möglichkeiten. Und der war ja innen auch sehr reduziert, ne? Das ist ja ein Auto, was irgendwie gefühlt innen, wenn du dich reingesetzt hast, der hatte nicht viel Knöpfe, nicht viel irgendwie Entertainment oder so, sondern da ging es echt ums Fahren. Und ich finde, das ist eine echte Alternative zu so dem einen oder anderen, ich sag mal, Porsche oder ähnlichem.
Es ist auf jeden Fall eine Alternative zu einer roten C8 Corvette.
oder so.
Dann lieber so einen deutschen Mittelmotorwagen, der tatsächlich ein Mittelmotorwagen schon immer war.
Aber so ein Auto, finde ich, könntest du auch verkaufen. Wenn er 100% original ist. Und dann am besten so, wie sagt man so schön, so Prospektfarbe.
Ich weiß nicht.
Nee?
Nee.
Du magst das Auto nicht, ne?
Ich tue mich da noch schwer mit. Vielleicht müsste ich mich mehr mit beschäftigen, aber ich hatte noch keinen Grund, mich damit zu beschäftigen, ehrlich gesagt.
Ich finde, das ist auch so, das ist ja dann so ein bisschen ausgelaufen, weil man, dann kam der Zehnzylinder, dann war er natürlich
sehr ähnlich. Weißt du, was das Problem ist? Dass einfach, wenn du die Autos hier rumfahren siehst, so ein bestimmtes Klientel diese Autos fährt.
Mhm. Ne? Und, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber ich
glaube, weißt, ich weiß genau, was ich meine, dass das Klientel, was, wo man eher gedacht hätte, die hätten AMG-Mercedes geleast und dann lief das halt doch mal ein bisschen besser, hat man halt einen Audi A8 geleast, weißt du, so.
Ein bisschen besser, ist auch gut.
Nee, es ist irgendwie so, dass, also man sieht die tatsächlich hier rumfahren, tiefer gelegt mit lärmendem Auspuff.
Ja, und, ja, aber dann meistens Roadster?
Ja, meistens Roadster, das stimmt. Ja,
meistens Roadster?
Meistens Roadster und es, weißt du, es ist so ein, das ist auch so ein klein Pimmel dicke Hose Auto.
Das ist ein bisschen halbstark, ne?
Ja, wie sagt man das, ne? Nee, es gibt einfach Autos, die leider durch, ja, wie soll man das sagen, also durch die Menschen, die in der Regel fahren, verlieren die Autos.
Also dieses kleiner Pimmel, großes Auto-Thema, das hast du ja beim letzten Mal schon geschrieben bei der C8. Da habe ich gesagt, naja, lieber ein kleiner Pimmel und ein großes Auto als ein kleiner Pimmel und ein kleines Auto.
Nee, du kannst auch einen großen Pimmel und ein kleines Auto haben.
Okay, ja, das ist natürlich der Idealfall. Ja. Aber
fest haben wir in die Klappen hin, ne? So, ne? 39 PS.
Okay, dann wäre das jetzt auch geklärt. Okay, ja. Das, jetzt habe ich auch einen Titel für den Podcast. Ja. Der bestimmt ab 18 kriegt sofort FSK.
Ja,
naja, aber du hast halt
recht. Also,
du hast mit dem Klischee hast du recht, aber ich komme nochmal. Ein R8 im Originalzustand, Originalfelge in Silber als Coupé aus den ersten Baujahren. That's it. Ich rede auch tatsächlich nicht von dem Spider in Weiß mit dickem Auspuff, noch lauter, riesige Felge, davon rede ich auch nicht. Das macht mich auch zum Beispiel gar nicht an. Dieses Auto in Silber, so wie die Avus-Studie natürlich auch war.
Mhm.
Avus sage ich, nein, Le Mans.
Die Avus-Studie war auch geil. Da, ich habe von der AWO-Studie gab es als Giveaway von Audi, habe ich von einem Kunden mal geschenkt gekriegt aus seiner Sammlung, ein Holzkästchen, das machst du auf, und da drin ist aus einem Aluminiumblock in der von Handschmeichler die AWO-Studie praktisch.
Ja, toll.
Und dann kann, Wahnsinn, das Ding wiegt auch richtig, richtig geil gemacht.
Wie komme ich denn auf die AWO-Studie?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung, was da im Kopf los ist. Ja. Naja, ich habe übrigens, du siehst das ja hier liegen, ich habe eine Zeitung mitgebracht, die mir in die Hände gefallen ist, wo das erste Mal der 210er abgebildet ist, die Automotorsport. Guck mal aufs Datum.
16. Oktober 92.
92. Kannst du dich noch daran erinnern, dass das ein Skandal war und alle gesagt haben, mit den runden Scheinwerfern, das machen die nie, das sieht richtig schlimm und hässlich aus. Das hat richtig geknallt damals, weil keiner war bereit für diese Optik.
Der hat gar kein Rückleuchten.
Auf dem Bild tatsächlich nicht, genau. Nee. Aber er ist extrem nah dran von der Karosserie her.
Ja.
Also der sieht ehrlich gesagt schon zu, ich sag mal, 94,5% so aus wie ein 210er Limousine. Ne?
Ja.
Und das, Achtung, 92. Heutzutage hast du diese Bilder nicht so weit vorher. Eine coole Ausgabe.
Wann kam der denn raus, der war?
96.
96.
Ja. Ja, 95 wurden die letzten 124er Limousinen gebaut. Jetzt muss ich überlegen, der Kombi wurde, die letzten wurden 96, glaube ich, gebaut, 124er. Coupés wurden ja auch noch bis 95, 96 gebaut, weil es da auch keinen Nachfolger gab. Und dann kam ja der CLK.
Ach, hier geil, auch die Volvo-Studie ECC. Daraus ist dann der S80 geworden und auch vom Design relativ nah dran
schon. Oh ja, oh ja. Und das war ja auch viele, viele, viele Jahre später, als das
ja
kam, ne? Ja, es macht total Spaß, in diesen Zeitungen zu blättern, wenn man bedenkt, dass das jetzt fast genau 30 Jahre her ist.
Ja, krass, ne?
Ist das nicht krass?
Ja.
Und das sind so viele Autos drin, die heute für uns so noch alltäglich sind. Auch hier eine Werbung. Ich meine,
Subaru SVX.
Ja,
auch die Zukunft braucht Legenden. Der SVX sieht heute noch spacemäßig aus.
Ja.
Vor 30 Jahren, wenn du hier blätterst, hier ist da ein,
3,3 Liter Boxer-Motor.
Nee, ist da ein Testbericht VW Passat VR6,
ja.
Weißt du? Und
ja.
Der sieht dagegen aus wie ein Stück altes Brot, ne?
Stimmt.
Und krasses Ding ist das, ne?
Der SVX?
Ja.
Ja, fand ich auch schon immer cool.
Hat der 3,3 Liter, der Sechszylinder.
Ja, wenn ich mich so, ja, genau.
Von Giorgiaro entworfen.
Ja, hat nur vergessen, vernünftige Fenster einzubauen, ne?
Ja, ist auch ein Problem. Das ist das Problem von dem Auto. Ich habe mir meinen angeguckt und der erzählt mir das so, oh, wenn das nicht dicht ist, der hat ja diese kleinen Fenster nur, diese Dichtung da. Wenn das nicht richtig funktioniert, dann hast du ein Problem.
Ja, und was ich bei dem Auto immer ein bisschen komisch finde, der ist so spacig, ist richtig. Und dann findest du sie aber in Rot-Metallic, in so Altherrenfarben. Weißt du, ich meine?
Ja.
So, wo du sagst so, ah, das ist es irgendwie nicht, ne? So, hier ist er abgebildet in Weiß, das könnte man sich noch gut vorstellen.
Ja.
Aber ja.
Würde in Platin-Metalle gut aussehen oder so, ist in so einem Farbton.
Ja. Und hier ein toller Test: Calibra Turbo gegen VW Corrado VR6.
Ja.
Das waren damals, ja, hat jeder von geträumt, der jung war, ne? Oder? So ein VR6 und Calibra Turbo.
Ja, gut, klar.
Boah.
Das war groß.
204 PS in dem Calibra mit der Karosserie.
Ja, super
windstiftig. Lief der 250?
Nee, glaube ich nicht. Guck mal.
Oh, das würde mich auch mal interessieren, weil ja die Karosserie war ja sensationell.
Ich weiß noch die Scheinwerfer, wie das erste Mal beschrieben worden ist.
Ey, ich bin gar nicht so schlecht.
248.
246.
246. Die Scheinwerfer waren nur 7 cm hoch. Zum flachsten Scheinwerfer damals im Automobil.
Ich will es nochmal sagen. 204 PS, 246 mit so einem Serienauto. Jetzt muss man wirklich mal überlegen, welches Auto hatte auch welches Auto war schneller? Mit so wenig, in Anführungsstrichen, wenig Leistung.
Nee, das Auto ist schon enorm. Halt extremst aerodynamisch gewesen. Ne?
Ja, und der Motor, guck dir das mal an, im Vergleich zum VR6, der ja 190 PS hatte, hatte der Calibra Turbo 280 Newtonmeter und der VR6 nur 245 im Verhältnis. Das ist
ein Turbomotor halt, ne?
Ja. Aber schon enorm, wirklich. Und die Werte sind insgesamt.
Das war übrigens der Calibra Turbo. Da hat man dann gesagt, der Turbolader wäre wartungsfrei, weil der in Krümmer eingegossen war.
Ja, wartungsfrei.
Nach dem Motto, geht nicht mehr kaputt. So wie früher, muss man mal kalt und warm fahren. Das ist natürlich Quatsch, muss man trotzdem.
So Leute, und jetzt haltet euch mal fest. Jetzt steht hier VW und Opel mit knapp 50.000 Mark die billigsten deutschen Sportwagen. Also ein Ding hat damals umgerechnet 25.000 Euro gekostet. Wenn man das so sagen darf, kann man nicht.
Kannst du nicht
kann
sagen.
Man nicht, weil damals war der Kurs 50, ja nicht festgelegt.
Ja, 50.000 Mark ist so gefühlt wie heute 50.000 Euro. So,
ne? Ja. Wahnsinn, aber trotzdem tolles Auto. Und ja, waren hier halt die günstigsten deutschen Sportwagen. Und Calibra Turbo, sowas auch in einem guten Zustand.
Habe ich doch mal hier gehabt, einen silbernen Turbo 4x4, voll ausgestattet mit Sitzheizung sogar.
Ja, würde ich tatsächlich auch gerne mal erleben. Ich glaube, sowas macht Spaß.
Das Fiese am, also beide Autos haben ein großes Problem, sind die Innenräume. Das Armaturenbrett vom Calibra.
Da sind wir wieder. Ist Opel Vectra.
Ja. Und das Armaturenbrett vom Corrado ist VW Passat. Ja. So, und du sitzt da drin, denkst hier, puh, ja. Also gerade im Calibra ist ganz schlimm. Du sitzt und guckst auf dieses, also die nichtssagende Armaturen und sagst dir, okay, das ist jetzt also das Sportcoupé. Mhm. Und der hat ja noch nicht mal schön, die Instrumentierung ist noch nicht mal schön irgendwie.
Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist die sogar sehr nah gleich und ist nur um weiß oftmals beim Turbo, glaube ich.
Ne? Ja, genau, aber die nochmal die Skalen, und das ist nicht mehr hübsch irgendwie.
Nee.
Und ich finde, beim Corrado geht's noch, aber auch da, du sitzt da drin und sagst, okay, hier ist uns leider nichts mehr eingefallen. Ne? Deshalb sind die auch so günstig gewesen, in Anführungsstrichen.
Und dann ist hier ein schöner Artikel drin, der heißt Feierabend. Daimler Double Six. Ende einer Ära. Im Herbst 1991 wurde der letzte XJ6 gebaut. Ein Jahr später setzt ein Daimler Double Six den Schlusspunkt für ein Auto, das sich trägt wie 100% Kaschmir. Helmut Luckner genoss das sehr englische Vergnügen zum Abschied. Dieses Auto war natürlich von der Karosserie her tatsächlich total 70s. Ne?
Ja, aber dann hat man ihn doch nochmal ein Jahr weiter gebaut. Mhm. Es gibt auch einen 3 bis 94, glaube ich sogar. Mhm. Weil der 12-Zylinder, oh Gott, der passt ja gar nicht in die neue Karosse rein.
So war das da
echt? So war das echt. Und dann hat er zum Schluss, hat man dann aber auch so, dann wurde die neue Baureihe schon gebaut und bei ihm sind die letzten dann, hatten unten die Heizungsregulierung und das Radio, die waren dann schon aus dem XJ40, bei den letzten 93, 94ern.
Okay. Ja, ich genieße gerade dein Wissen. Ja.
Man hat gesagt, das war's und dann, nein. Und dann haben die Leute gesagt, wir wollen aber noch 12 zu einer Jaguar kaufen. Ja, passt leider der Motor, oh Mist, das passt hier nicht. Bauen wir den alten nochmal weiter. Und bei Volvo war das mit dem 240er ja so. Ich sollte 3 oder 4 Mal die Produktion aufhören. Und dann irgendeinem Land haben die Leute, den gibt es nicht mehr, wir wollen den aber noch. Und am lautesten haben die Italiener geschrien. Das ist ja wirklich Volvo-Land, man glaubt es kaum.
Echt?
Ja. Und,
wie kommt das?
Keine Ahnung. Und zack, wurde der Volvo nochmal weitergebaut wieder. Der immer wieder gesagt, jetzt ist aber Schluss mit dem 240er. Nee, ach komm, gibt es doch nochmal ein Modell, ja. Und so hat er sich durchgehandelt bis 93 dann auch hinterher. Den gab es ja auch echt lange.
Ist so wie beim absoluten Schlussverkauf beim Teppichhändler, ne?
Genau.
Ne? Jetzt wirklich.
Aber jetzt Schluss.
Aber jetzt ist wirklich
und das Schluss. War mit dem Jaguar auch lustig damals, kann ich mich noch daran erinnern. Nee, passt nicht. Nee, okay, dann bauen wir den nochmal. Ne?
Was halt auffällt hier, ne? Ich blätter jetzt hier gerade, hier ist eine riesen Doppelwerbung vom Lancia. Vom Thema 3.0 V6 LX.
Ja, Facelift.
Jedes Auto hat eine komplett eigene Optik und Charakteristik.
Ja.
Haben nichts miteinander zu tun gehabt. Ja. Schaut mal heute, wenn ihr die Symbole der Fahrzeuge wegmacht, gerade was das Thema angeht, kompakte SUVs. Ja. Boah, du hast keine Identität mehr.
Nee.
Du hast keine Identität. Wer im Moment, finde ich, wieder so ein bisschen Identität erlangt, tatsächlich, ist Opel. Das hätte ich nicht geglaubt.
Ja, stimmt.
Die schaffen das gerade so ein bisschen wieder durch die Optik, auch so durch eine relativ eigenständige Front, wieder so sich ins Bewusstsein zu bringen.
Ja.
Vor 5 Jahren oder 6 Jahren, wenn ich die Augen zumache, weiß ich gar nicht, wie ein Opel ausgesehen hat.
Ja.
Also, ja, Wahnsinn. Also schon eine tolle Zeit gewesen einfach. Und ich glaube, wie wir ja auch oftmals sagen, so die 90er, gerade die Anfang der 90er, das war ja auch noch so ein Wettrüsten. Ne? Da oben ist das auch ein Auto für dich hier. Noch nie. Der ist mir gar nicht mehr bewusst.
Mir auch überhaupt nicht. Ein Zagato, was ist das? Zagato, Bamboo und Seta. Auf welcher Basis denn?
Zagato, Bamboo und Seta.
Ja,
weißt du, auf welcher Basis?
Nee, sag mal.
Du kommst du nicht drauf. Versuch mal zu raten.
Japaner?
Ja.
Nissan 300.
Boah, hast du gelesen oder was?
Nee, habe ich nicht.
Ist Nissan 300 ZX Basis.
Echt?
Ja.
Aber jetzt geraten.
Ja, tatsächlich steht das hier. Ja, stark. Apropos.
Ja, Bambu klingt ja so. Ja, ja. Ah ja, der Nissan 300 ist verkauft. Der 300 ZX verkauft. Der ist weg.
Ja, auch so ein, das ist wiederum so ein 80er-Auto im Grunde, ne? Und diese Form, da vielleicht nochmal was zu, ne? Ich werde im November, so wie es aussieht, ich habe jetzt die Flüge gebucht, beziehungsweise meine Frau hat das getan, nach Florida fliegen. Und ich habe dann mal geguckt, ich meine, eigentlich braucht man gar nicht gucken, weil bei dem Dollarkurs brauchst du nicht nach Autos gucken eigentlich, ne?
Nee.
Und ich habe trotzdem mal geguckt und ich habe da mal so in Richtung Fort Myers und so und Umgebung, aber relativ groß eingeschränkt, Autos bis Baujahr 2000 geguckt. Es gibt gar kein Auto, also nicht eins, wo du das Gefühl hast, das könnte man kaufen und das würde sich lohnen. Es sind alle Autos dort teuer geworden und vor allem Autos, bei denen du eigentlich sagst, wie jetzt so ein, also so Japaner, die relativ average sind, sind da richtig teuer. Da kostet so ein Auto dort, wie du da stehen hast in Rot, kostet dort $24.000.
Krass.
Und auch mittlerweile alles andere, was du da siehst, also mein Beispiel, ein Z3, 1,9 Liter in Silber, Baujahr 98, $15.000.
Schon.
Verrückt, völlig verrückt. Die Preise sind, keine Ahnung, was da los ist. Keins dieser Autos macht Sinn. Kein amerikanisches Auto macht Sinn. Das ist auch der Grund, weshalb ich auf den Transportern, die hier gerade herkommen, nur noch Totalschäden sehe. Es kommen nur noch Totalschäden, weil die gibt es quasi wahrscheinlich umsonst, weil die dürfen dort nicht zugelassen werden.
Genau.
Und wahrscheinlich auch an Teilen immer schwerer zu verkaufen. Und was richtig teuer geworden ist auch, sind Autos, bei denen ich dachte, die werden niemals teuer werden. So ein Pontiac Firebird, Baujahr 87. So diese typische Form, ja, mit einem T-Top und so weiter. So diese, ich sag mal, Sportwagen für Arme sind das ja irgendwie, ne?
Ja.
Die sind richtig teuer geworden. Die kosten alle über $20.000 und ich finde das teuer, weil das ist ja wirklich in Amerika auch so eine richtige, richtige Durchschnittskiste gewesen, ja, mit der du früher so College-Zeiten durch umgeballert bist. Nee. Und entweder die, ich sag mal, die 80er und 90er kommen noch viel heftiger, dort auch. Oder ich habe keine Ahnung, ob das nur an Inflation oder ähnlichem liegt. Erklären kann ich es nicht. Es gibt nicht ein Auto, was mir da aufgefallen ist, was man kaufen kann. Nicht eins.
Verrückt.
Und das war immer anders. Und ich habe alles geguckt. Deutsche Autos, SL,
blablub. Wo ich den roten ZX sehe, fällt mir noch ein, der weiße 500e ist ja auch abgeholt worden.
Ach, oh ja.
Ja, genau. Und der Käufer, der hat mir dann noch eine Audionachricht geschickt abends. Und ich spiele die mal ab. Ich weiß nicht, ob man die im Podcast, kann man die hören?
Die kann man richtig super hören. Wenn, ja? Du musst das nur so ein bisschen ans Mikro halten, dann hört man das.
Ich probiere das mal. Was habe ich?
Hallo Jens, ganz kurze Info. Also ich bin jetzt in 3 Minuten zu Hause. Wir haben noch ein bisschen Umweg gefahren und waren noch was essen und so weiter. Also das war jetzt fast 800 Kilometer. Das ist ein überragend geiles Auto. Also erstens mal, der fährt wie ein Neuwagen. Der Zustand ist natürlich sensationell, alles funktioniert. Du kannst also dem Vorbesitzer, weil er halt morgen so gefragt hat, sagen, ich bin nicht zufrieden, ich bin auch nicht einverstanden, sondern ich bin absolut begeistert von dem Auto. Das ist ein ganz, ganz, ganz geiles Teil. Hätte er nie dürfen verkaufen, sage ich jetzt schon, weil das Auto fährt irre. Ich bin den jetzt ja echt auch nicht schonend, ne? Wir haben irgendwann ja gemerkt, das Auto, dem kannst du vertrauen, Öldruck passt, Temperatur passt. Und da sind wir jetzt natürlich schon konstant auch 200 gefahren. Ich habe dann auch mal auf dem kurz so vor zu Hause Autobahn, wo ich gut kenne, auch mal probiert. Das Ding läuft immer noch über Taro-Anschlag, also 270 Taro. Ganz entspannt, ja, alles fährt super. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein sensationell geiles Auto. Das werde ich auch genauso posten. Ich habe ein kleines schönes Video noch extra gemacht zu dem Auto. Das poste ich dann zum Wochenende hin wahrscheinlich. Und da werde ich dich auch nochmal lobend erwähnen. Also das ist echt ein Knaller, das Ding hier. Absoluter Knaller. Gebe ich nie wieder her.
Ja. Ja. Ich habe mich so gefreut darüber, über diese Audionachricht, weil oft hört man ja nichts mehr. Weißt, die Leute kaufen hier ein Auto, setzen sich rein, fahren weg und das war's. Und du siehst die Leute nicht mehr und hörst auch nie wieder was. So. Ach so, ganz nett, wenn der auch der den Volvo 144 gekauft hat, mhm, ja, Der war auch total nett. Der hat ihn ja hier abgeholt, ist nach Berlin gefahren, hat mir auch geschrieben, oh, wir sind gut angekommen, tolle erste Fahrt und so weiter. Und der den Fiat 500 genau, hier abgeholt hat.
Genau.
War das nicht letzte Woche? Ja.
Ja, klar, das war letzte Woche, wo wir noch drüber gesprochen haben, genau, wie man es machen sollte und
genau,
so mit von wegen hinterm,
genau, hinterm der Bus, ja, hat mir dann den nächsten Tag auch geschrieben, er ist in der Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 80 und 90, ist er ungefähr 11 Stunden zurückgefahren mit dem Fiat 500 und er würde laufen wie ein Schweizer Uhrwerk, ist top angekommen. Also letztens mal, ich hatte dann schon jetzt mal wieder ein paar Rückmeldungen und die hier von dem Sascha, der den 500er gekauft hat, hat mich besonders gefreut, weil der hat den blind gekauft. Der hat sich den vorher nicht angeguckt, der hat einfach meinen Aussagen getraut, hat das Geld überwiesen, ist hier angekommen im Flieger, hat sich da reingesetzt und ist 800 Kilometer in den Süden gefahren. So, hätte ja auch schief gehen können, hätte ja irgendwas sein können. Aber ich wusste, dass das Auto richtig gut ist und er sagt halt, es ist überragend. Also er ist vollkommen hin und weg. Und sehr schön fand ich das letzte Ding, gebe ich nie wieder her.
Ja, und er, ich glaube, er ist halt offensichtlich ja vorher noch nie einen E500 gefahren.
Nee, aber Sascha hat sehr, sehr viele Autos.
Ja.
Wirklich alles, was du willst, querbeet. Ja. Und er kennt sich auch richtig aus. Und von jemandem, der so ein Wissen hat und so viele Autos besitzt, zählt das doppelt für mich, so ein Lob, weißt du?
Ich bin ja witzigerweise heute auch mit meinem E500 hier. Und bei mir ist es auch so, jedes Mal, wenn ich das Auto fahre, denke ich, wie muss das gewesen sein, wenn du so ein Ding... Diese Vorstellung, so ein Auto neu bei Mercedes abzuholen, damals, 1991, 92, und du gehst dahin, holst dieses Auto ab und denkst, okay, das war's jetzt. Also du hast dann ja auch nur noch relativ wenige natürliche Feinde.
Ja.
Und trotzdem ist es ja nach außen hin, damals ein 124er war, ich sage jetzt mal, noch sozialverträglich. Das ist ja kein Auto, wo du irgendwie so völlig dick aufträgst. Und gerade in dieser spannenden Kombi, wie er ihn gekauft hat, in weiß mit innen drin dunkelblau, das macht einen bestimmt sehr, sehr glücklich.
Ja, Sascha ist total glücklich. Ich freue mich auch sehr, sehr mit ihm.
Vielleicht noch, ich blätter hier so nebenbei, so einfach, wenn ich zuhöre. Wie geil ist bitte diese Werbung? Pass auf, hier
weißt
ist
eine Werbung. Weißt du, wer die mitgestaltet hat?
Die Werbung?
Putsch.
Hat Putsch die?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Pass auf, weißt du, was hier steht?
Hm?
Garantiert frei von Limousinenzusätzen.
Ja.
Pass auf, hier ist ein Bild von einem roten 968 Cabriolet.
Ja.
Und hier steht garantiert frei von Limousinenzusätzen. Warum? Ja, ganz klar. Weil ja bei den ersten, also ursprünglich, wenn man jetzt mal auf den Ursprung zurückgeht, 924, unheimlich viele Teile verbaut von VW, von Audi, einfach ein Auto, was so ein bisschen Mischmasch war. Dann wurde das immer weniger und offensichtlich beim 968 scheint es, wenn man diese Überschrift glauben darf,
ja, ist ja der
98, kein Teil mehr zu geben.
Ja, ist ja 968 hat ja einen komplett neuen Innenraum gehabt schon. Und der Motor ist ja eine Neuentwicklung gewesen.
Ja.
Genau.
Ja. Ich muss jetzt mal lesen. Das ist interessant. Manche Autohersteller machen es sich leicht. Sie nehmen Teile aus ihrem großen Modellbaukasten, bauen daraus ein neues Auto und nennen es Sportwagen. Ja, Moment. Das hat aber Porsche damals auch gemacht. Ende der 70er oder in den 70ern. Sie nehmen zum Beispiel ihren komfortablen Sechszylinder aus der unteren Mittelklasse. Wir nehmen den drehmomentstarken Vierzylinder der 3-Liter-Klasse, selbst entwickelt. Sie nehmen das Fahrwerk, das Sie immer nehmen. Wir nehmen für jedes Modell ein speziell darauf abgestimmtes Fahrwerk, auf Wunsch unserer Kunden auch ein extrem sportliches. Sie nehmen die Sitze vom Coupé, die Bremsen von der Limousine und den Aschenbecher vom Topmodell. Wir nehmen nur Teile, die ein Sportwagen braucht, weil wir nur Sportwagen bauen. Ist ja geil. Ist das nicht,
ja,
ist
das nicht kann,
sensationell?
Ja, das kann Porsche heute nicht mehr behaupten. Das ist lange her.
Ja.
Ist lange her.
Ja, klar, hat sich halt verändert. Aber wie cool, also ich saug das hier tatsächlich auf. Mega.
So war das 1992.
So war das 1992. So, jetzt gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Wir spielen jetzt wieder eine Runde Quartett-Roulette.
Ja.
Ich habe hier schon ein schönes Kartenspiel rausgesucht. Die ersten Karten nehmen wir raus, weil die ersten vier Autos davon, die hatten wir schon mal irgendwann, vor längerer Zeit.
Okay.
Wie heißt das? Ist ein schönes altes.
Schneidige Zweisitzer, ein Autoquartett, Berliner Spielkarten mit Spitzentrumpf.
Man erkennt es schon an der Sprache. Schneidig,
sagt ja heute auch keiner Bild, mehr. Ne? Auf dem Bild ist ein Fieberfarb Bonito mit Stuttgarter Kennzeichen mit altem.
Ja, auch der hat den Namen Sportwagen nicht so richtig verdient. Aber nee. Zweisitzer stimmt schon.
Ja,
Fieberfarb ist auch ein geiler Name. So, mal gucken, ob du was Schönes siehst. Jens stöhnt ja immer. Okay, es ist ein verhaltener Blick. Also er lässt keine, er verzieht keine Miene. Es ist ein Sportwagen.
Ja.
Ist es ein Coupé oder ein Roadster?
Ein Coupé.
Du hast mich so angeguckt eben, als gibt es davon beides?
Nein.
Okay. Italiener?
Ja.
Ein Fiat?
Nein.
Ein Lancia?
Nein.
Alfa Romeo?
Ja.
Oh, ein Spider?
Nein. Ist ja ein Coupé, kann ja kein Spider sein.
Ah ja, stimmt. Ah ja, klar, logisch. Ja. 850 Coupé?
Ein Alfa Romeo 850 Coupé?
Habe ich einfach. Ach, sorry. Sorry. Ich muss das rausschneiden. Oh Gott, kann man den erraten? Also.
Ja.
Ja?
Also Mann schon, du nicht.
Ich glaube, wir müssen nochmal komplett von vorne anfangen. Jetzt ziehen wir eine andere Karte. Sag mal, was hast du denn da?
Nee, wieso? Ist es ein Alfa Romeo Coupé? So, wie viele Alfa Romeo Coupés gab es denn?
Ja, achso, dann ist es ein, wie heißt der denn nochmal? Ich weiß genau, ich habe den vor Augen. Also Coupé-Form ohne Heck quasi.
Was?
Ja, wie heißt das Ding nochmal? Warte, lass mich kurz überlegen. Ein GTV.
Lass ich gelten, ist ein Alfetta GT.
Ja, okay, der hieß vorher Alfetta GT.
Nee,
ne?
Hieß oder? Nicht vorher Alfetta GT. Hieß
der immer Alfetta?
Eigentlich ja. Also das ist das Coupé ja von der Alfetta mit Transaxel. Mhm. Und am Anfang die Alfetta GT, hieß nur Alfetta GT, gab es nur mit einem Motor. 1,8 Liter steht hier, das ist eigentlich der ursprüngliche 1750er Motor. Und erst der 2 Liter hieß dann GTV, Veloce. Mhm. Aber wie der rauskam, gab es kein GTV, gab es nur ein GT, sonst nichts. Beziehungsweise bei uns gab es ihn nur als 1,8er, in Italien gab es ihn sogar noch als 1,6er.
Okay.
Mit dem kleinen Motor.
Mochte ich immer gerne.
Giorgiaro entworfen, interessanter
eigenständige Form, ne?
Auch im Innenraum sehr eigenständig. Du hast vor dir ein Drehzahlmesser und in der Mitte gibt es einen Bedienungsblock, da ist der Taro. Das ist echt scheiße gemacht eigentlich. Ja. Also beim frühen.
Immerhin eigenständig.
Bei den späten war das dann ein bisschen anders gelöst. Die haben eine richtige Armaturenbretter gehabt. Genau. Nee.
Wurde auch lange gebaut, ne?
Wurde lange gebaut in verschiedenen Varianten. Ganz zum Schluss dann als GTV 2.5 hatte ich ja hier einen silbernen.
Genau.
Aber so einen als 1,6er, ganz früh, in blau metallic mit Karositzen, hatte ich vor 2 Jahren hier in einem spitzen Zustand.
Oh, okay.
Also eine Alfetta GT dann
sozusagen. Und welches Baujahr war der?
Der war Baujahr 74.
Ja, ja, und der wurde ja, boah, wie lange wurde das Auto gebaut? Also bis Ende, ich würde sagen, bis Ende der 80er tatsächlich, ne?
Ja,
also
ja.
89 oder so?
Ja, ist richtig,
ja.
88, 89
war Schluss. Ja, ich fand die immer sehr, sehr gut. Aufgrund dieser Eigenständigkeit, was mir früher nie bewusst war, ist, dass die Transaxel haben, was ja irgendwie auch relativ aufwendig ist.
Fährt sich auch geil, ne? Hat die Limousine ja auch die Alfetta, vergessen die Leute immer.
Ja.
Die Alfetta ist Transaxel.
Ja, stark. Ja, stark. Starkes Auto. Einfach schön. Auch ein schönes Quartett. Im Hintergrund steht noch einer in Gold. Siehst du das?
Ja. Genau. Hier, das ist ein bisschen komisch, das Bild. Hier hat so einen komischen Seitenstreifen und so Schmutzfänger hinten dran. Sieht so ein bisschen gebastelt aus, aber du, wie auch immer.
Ja, aber das Quartett ist tatsächlich Asbach.
Ja.
So, dann lass mich mal eine ziehen. Mal gucken, wie du dich heute schlägst. Meistens besser als ich hier. Gerade bei solchen Baujahren. Ich will die obere. Okay.
Und?
Ja.
Cabriolet?
Nein.
Coupé?
Ja.
England?
Nein.
Deutschland?
Nein.
Italien?
Ja.
Fiat?
Nein.
Alfa Romeo?
Nein.
Lancia?
Ja.
Fulvia?
Nein.
Flavia?
Nein.
Stratos?
Nein.
Beta Monte Carlo.
Lass ich fast durchgehen?
Wieso lässt du fast durchgehen?
Ja, weil ohne Monte Carlo.
Dann ist ja Beta Coupé.
Genau.
Zeig mal.
Frontantrieb, war mir auch nicht klar.
Ja.
Warum mir auch nicht
klar? Genau, das ist die erste Serie.
Wach oben Frontantrieb.
Weil Lange nur der Frontantrieb war für Lancia. Also in den 60er Jahren geht es ja los mit Frontantrieb bei Lancia. Ja. Und das war Outstanding Innovation, Frontantrieb. Mhm. Sicherheit und das war so. Lancia hat ganz früh auf Frontantrieb gesetzt mit der Fulvia schon, mit der Limousine. 1964 geht das los. Und das ist ganz großes Tennis gewesen. Zeig mal. Eine 1,8er sogar, ein großer Motor. Schön die erste Serie mit den Chromstoßstangen.
Und dann in dieser Farbe, in diesem Ocker, ne?
Nee, das ist kein Ocker. Das ist
so gelblich, ne?
Ja, nee, das ist so ein. Es gibt bei Alpha einen ähnlichen Ton, der heißt Luca di Bosco. Das ist so ein Goldmetallic, so ein Apfelgoldmetallic.
Ja.
Gab es für Montreal die Farbe. Die Better Coupé finde ich auch innen drin ganz geil gemacht. Der hat so ganz schräge Instrumente und das Lenkrad mit der Speiche, wo das Better drin steht, muss man sich mal angucken, ist echt cool. So plüschige Sitze, die haben so eine witzige Form. Aha. Und gab es noch in coolen Farben noch innen drin, wo die Sitze dann knallblaues Velour hatten oder grün oder so. Ne?
Mochte ich immer. Marktlage komischerweise, die sind nicht.
Es gibt nichts. Es gibt kaum Autos.
Ja.
Gibt kaum Autos. Ich hätte mal beinahe, mein erstes Auto war ein Auto Bianchi A112. Mhm. Mit Angstenverbreiterung, war ein LX, hat aber Angstenverbreiterung, war ein 84er, der pure Luxus, ein deutscher Kleinwagen hatte ja nichts, 84, der Lancia hatte braun getöntes Glas, elektrische Fensterheber, Drehzahlmesser und so weiter, also sowas gab es ja in Deutschland.
Hast du dir den bewusst damals ausgesucht oder wie ist das dazu gekommen?
Ja, wollte ich unbedingt haben.
Ja?
Ich gebraucht gekauft in Osnabrück damals. Und,
hast du echt, also muss ich ja mal doof fragen, weil erstes Auto war bei mir, da war ich mir überhaupt nicht im Klaren, was ich will. Und selbst das, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich niemals die Kohle dafür gehabt, mir das zu kaufen, was ich will, sondern ich war halt froh, dass ich irgendwas von meinen Eltern bekommen habe, was fahrbar war, was, keine Ahnung, 1000 Mark gekostet hatte und TÜV hatte. Also deshalb, da war ich nicht so...
Nee, ich habe ja als Student gejobbt und habe gespart und habe mir dann, wollte unbedingt diesen A112 haben. Doch. Und dann...
Ach, du warst mit 18 schon Student?
Nee, ich habe die nicht mit 18 gehabt. Ich hatte mit 18 kein Auto.
Ah, okay, das ist natürlich... Ja, okay, dann kann man Geld sparen. Nee,
ich hatte mit 18 kein Auto.
Die ersten 2 Jahre waren bei mir richtig hart.
Ja, also wenn das erste Auto... Ich hatte mal im Internat, hatte ich mir mit dem Guido Braun zusammen... wir hatten mal aber das nennt man ja nicht richtig erstes Auto.
Ein Kadett. Weil du es nicht so bewusst gekauft
hast. Nee, es war ein Kadett C mit Rostlöchern. Ja. Den haben wir im Truppenübungsgelände in Darmstadt-Kriesheim dann kaputt gefahren hinterher. Der hat vorne so große Löcher gehabt, da haben wir Klopapier reingestopft und ein bisschen Lack drüber gemacht.
Klopapier ist auch, hält gut.
Die Rostlöcher oben am
Klopapier. Da war Klopapier,
der war so mehr, Leute, da war der Klopapier. Der war mehrfarbig. Die Polizei
war das mehrlagiges?
Ja, dreilagig. Lady Di, fünflagig.
Warum denn Klopapier?
Weiß ich nicht.
Ganz ehrlich, es gibt doch nichts, was mehr durchsupscht als Klopapier.
Keine Ahnung, war so die Idee. Hauptsache das Loch ist weg. Und wir sind von der Polizei auch ein paar Mal angehalten worden mit dem Auto und dann haben sie uns tatsächlich dran gekriegt, weil wir keinen Verbandskasten hatten. Mussten wir wieder vorführen mit
Verbandskasten. Aber dafür hätte sagen können, ja, aber wir haben hier Klopapier, damit können wir jemanden komplett verbinden.
Auf jeden Fall, wir haben den Truppenübungsgelände, der Guido ist dann gesprungen über so einen Hügel und ist zu weit gesprungen. Und richtig so mit der paff mit der Front aufgekommen.
Du meinst so, wie wenn du Knight Rider in Zeitlupe guckst?
In Zeitlupe guckst, genau. Und dann hat es so gemacht und vorne stand ja der Kühler und dann war unten diese Quertraverse, wo der Kühler steht, die war so schräg. Und dann das Geräusch war der Ventilator. Und der Wagen hat so gerade noch bis in die Straße bei Guido geschafft und ist dann vom Verwerter irgendwann abgeholt worden. Aber das zählt nicht als erstes Auto. Also ich habe richtig dann während des Studiums habe ich dann gejobbt und gespart und habe mir dann diesen A112 gekauft. Da habe ich dann in Berlin an der roten Ampel ist er mir kaputt gefahren worden. Mhm. Ist mir einen ungebremsten Mazda ins Heck gefahren. Und
deshalb bist du auch nicht so ein riesen Mazda-Fan.
Der Mazda-Fahrer mit tiefstem sächsischen Akzent meint, müssen wir doch die Polizei rufen. Da habe ich gesagt, yo. Und der hörte echt hinter mir auf, der war matsch, der Wagen. Und der ist dann abgeschleppt worden. Damals gab es in Berlin am Bahnhof Zoo, gibt so Arkaden.
Ja.
Und in den hinteren waren Lancia-Händler, Lancia-Böttcher.
Okay.
Da ist der Wagen hingeschleppt worden. Ich habe gesagt, vielleicht ist ja noch was zu retten. Und der hat mich ich habe da in Berlin auf der Funkausstellung, auf der Messe beim Aufbau gejobbt. Mhm. Und war im Hotel, das war für mich ganz schlimm. Ey, mein ganzes, das war mein Auto, mein A112.
Ja, ja, klar.
Und dann rief der mich an, sagte, wäre nichts mehr zu retten. Er war wirklich kaputt, also Matsch, krumm und schief. Und ich habe von der Versicherung relativ, also das ging alles, ich war sehr lang, ich war 6 Wochen lang in Berlin da zum Aufbau. Und das ging alles hucki-zucki. Ich habe von der Versicherung sehr viel Geld gekriegt. Also kam ein Gutachter. Und der Gutachter hat dem Wagen auch einen Wahnsinn, der war wie ein Jahreswagen.
Also wenn ich Handschuhhändler gewesen wäre, hätte ich den Gutachter gerufen, wenn ich dir ein neues Auto verkaufen
will. Ja, pass auf. Und dann habe ich da gestanden, du hast kein Auto und dann wollte ich mein Böttchen ein Auto kaufen. Es gab 2 zur Auswahl. Jetzt kommt's. Es gab einen Lancia Y10 Turbo. Das war ein Vorführwagen, den sein Sohn dann gefahren ist, der Markus Böttcher damals. Und in der Ausstellung stand ein rotes, ganz spätes Lancia Beta Coupé mit schwarzer Lederausstattung.
Oh.
Genau. Beide haben den gleichen Preis gehabt damals. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, es waren 9.900 D-Mark. Ich meine, okay. Ja, genau. Und ich habe dann, da habe ich dann, ganz lustig, da war in der Automotor und Sport inseriert in Aachen gleichzeitig noch, weil den fand ich auch immer gut, ein Innocenti Mini De Tomaso.
Ja.
So, da habe ich angerufen, der war aber verkauft. Das wäre meine erste Wahl gewesen. Mhm. So, dann stand ich bei Lancia Böttcher. Ich habe ja dann gejobbt auf der Messe. So, mein alter Wagen war kaputt, so der wurde das abgewickelt. Und
hast du ein paar Überstunden gemacht
auf der Messe? Ja, so ungefähr. Und dann habe ich, weiß nicht, ob es ein Fehler war, ich habe mich dann für den Lancia Y10 Turbo entschieden, habe den gekauft und habe noch ein paar Mal gedacht, ach, warum hast du nicht doch das Beta Coupé genommen? Dieses rote Beta Coupé mit der schwarzen Lederausstattung aus erster Hand, auch aus Berlin, so als Gebrauchtwagen. Mm. Ne? Weil gab es so auch, habe ich das auch selten wieder gesehen, in dieser Qualität. Mm. Mit dem Lancia Y10 habe ich allerdings viel Spaß gehabt. Der war ein bisschen tiefer, hatte die Felgen vom Lancia Prisma drauf, so eine 13 Zoll, ja, flache,
ja,
Scheibe.
Ja, diese flache, genau.
Ja, und hatte so ein paar Goodies, also der lief gut, der war echt schnell.
Ja, das glaube ich.
Habe ich auch viel
das
Ärger hinterher mitgehabt.
Der war dann, Auto,
ja. Genau, der ist dann irgendwann an einem Getriebeschaden gestorben. Da gab es dann keine
105 PS?
Nee, der hatte 1 Liter Hubraum. Oh. Der hatte 1086 Kubik aus dem 427, ja, den Motor, ja, praktisch, mit Turbolader und Weber-Vergaser.
Okay, also
Vergaser-Turbo. Und der hatte 86 PS.
86, okay.
Das Ding wiegt ja nächstes Mal extrem aerodynamisch. Der lief ja fast 190.
Kanonenkugel.
Und ja, das wirklich Kanonenkugel.
Aber ganz ehrlich, wenn du sagst, du hast damit Probleme gehabt, das begründet sich natürlich. Wenn du mit so einem Ding heizt und der hat einen 1 Liter Motor, der ist halt nun mal von der Lebensdauer dann auch...
Nee, der Motor war nicht das Problem. Problem war hier das Getriebe und Problem, ja, bei dem Auto immer waren so, der hatte ja schon einen Check, der hatte ja ein wahnsinniges Armaturenbrett gehabt, der Turbo.
Stimmt, mit diesen
Check-Control, kleinen, ja, genau, mit Lichtern, zig, ne, Anzeigen. Mhm. Und der Check-Control, der hatte immer...
Irgendwas ging immer.
Ja, ich hatte so eine Motorlampe, die permanent Stress gemacht hat. Und die hat aber nichts zu bedeuten, weil da war nichts kaputt. Und wir haben
der läuft.
Ich weiß, was wir gemacht haben, ist kein Scherz. Wir haben das aufgemacht und haben mit dem schwarzen Edding diese Lampe so, mit, die hat genervt. Einfach schwarz angemalt.
Ja, das sollte mal heute einer machen, der dir hier ein Auto bringt.
Genau, genau. Der ist dann auch gestorben an einem Getriebeschaden. Da hat es einen Schlag getan. In Osnabrück fahre ich zur Uni und tut es einen Schlag. Dann habe ich gesagt, ey, bin ich vom Bordstein gefahren? Ich habe mir irgendwie einen Frontspoiler abgerissen oder so. Und das Auto war nichts. Da bin ich zu Fiat Beinecke damals gefahren. Osnabrück gibt es auch lange nicht mehr. Dann bin ich zu Fiat Beinecke gefahren. Da sage ich, irgendein komisches Geräusch, keine Ahnung. Und dann Hebebühne, ja, kommen Sie in die Werkstatt. Ey, so ein Loch.
So ein Loch im
Getriebe in der Glocke. Und dann gab es keine Teile. Es war ganz schwer für Lancia Y10 die passenden Teile zu kriegen. Man hätte ein falsches Getriebe einbauen müssen. Irgendwie war das Stress damals, keine Ahnung. Kann mich gar nicht so erinnern, warum eigentlich. Gab auf jeden Fall nichts. Und dann habe ich bei Fiat Beinecke auch einen Vorführwagen, den heißt die Tochter von Fiat Beinecke gefahren, habe ich einen Uno Turbo gekauft. Und zwar ein Facelift 1.3, also noch mit dem alten Motor, aber schon Facelift Front und so weiter. Und den bin ich lange gefahren, der ist noch nie kaputt gegangen.
Also, so wie ich das raushöre,
jetzt kommen wir nur.
Ein 1A-Berufswunsch wäre Sohn oder Tochter vom Autohausbesitzer.
Ja, ja, gewesen, ja, ja, ne? Ja, wäre top gewesen. Guck mal, jetzt nur wegen dieser Lancia Beta-Karte kommen mir diese ganzen Geschichten, ne, ja, aufs Tablett. Ja. Und auch bei dem Uno Turbo übrigens, da stand auch total bescheuert aus heutiger Sicht, bei Fiat Beinecke waren so eine Gebrauchtwagen-Ecke mit so einem kleinen Dach. Mhm. Und da stand eine Lancia Gamma Limousine im spitzen Zustand. Die wollte keinen Schwanz haben.
Boah, das ist so ein Riesending, ne?
Ja, ist auch ganz schräges Auto.
Ja,
der hat ja hinten diese Lamellen, wo du mit, ganz geiles Auto. Und wie oft habe ich überlegt, ja, irgendwie wäre, aus heutiger Sicht hätte man die kaufen sollen. Scheiße, Uno Turbo, diese Lancia Gamma Limousine im Spitzenzustand. Wie geil.
Ja, ne? Aber wärst du damals reif genug gewesen, den so zu
machen? Als junger halt Typ, als Student, ne? Uno Turbo war schon geil. Eben. Mein Freund Robert hat immer geschrien, das war für den immer ganz schlimm, wenn ich gefahren bin. Der Uno Turbo wurde dann ein Stück tiefer gelegt. Dann hat
Bist du so ein Heizer gewesen
damals? Ja, dann hat er von Novitec hat er das Kapprohr gehabt. Cut raus und dreiteilige PLS Hockenheim-Felgen waren da drauf.
Ja.
Und dann Nummernschild.
Das ist ehrlich gesagt heute noch
Endstufe. Ne? Nummernschild war OSU 364, aber habe ich so drucken lassen, OSU auf der einen Seite, die 364 auf der anderen, dass es so aussah, als wenn du aus Schweden kommst, weißt du?
Auch so richtig schön. So richtig schön bekloppt.
Ne? Ja, total bescheuert.
Richtig schön bekloppt.
Total bescheuert war das alles. Ja. Nee, war geil. Ich hatte es mal gepostet, ein Bild von meinem Uno. Ich habe noch ein Papierbild von damals. Habe ich mal gepostet auf meiner Seite vor ein paar Monaten.
Weißt du,
PLS Hockenheim, die hattest du ja damals bei PLS, hast du ja passend bestellt immer. Was ich nie mochte, ich mochte nie so ein Tiefbett. Ich fand es immer doof. Und ich habe mir die PLS Hockenheim in 7x13.
War ich früher auch kein Fan von.
Ja, und habe mir die extra produzieren lassen in einer Einpresstiefe, dass ich nur ein geringes Bett habe, aber die Felgen trotzdem
breit nach innen.
Ja. Genau.
Ja. Ich bin ja gespannt, ob der neue Film, man sieht ja immer Posts bei Facebook von neuen Manta-Film, ne?
Ach so, ja.
Der wird bestimmt auch nochmal irgendwie so. Also, ich hoffe, dass der nicht so sehr parodisiert, dieses Thema. Weil eigentlich kann da ja noch mal richtig Schwung bringen, auch in diese
Art. Diese 80er-Jahre-Szene vielleicht.
Ja.
Aber lass uns mal überraschen.
Ja,
das Problem ist nur, dass der Til Schweiger, also im Endeffekt wäre es ja so, als wenn wir uns in unserem gesetzten Alter noch mal solche Kisten kaufen.
Ja.
Weißt du, also der Til Schweiger ist jetzt nicht mehr taufrisch. Und ich weiß nicht, vielleicht schminken die das weg.
Was auch immer, heute ist technisch ja einiges möglich,
ja.
Aber ich erzähle dir noch eine gute Ironie. Also mein Auto ist im Moment wieder bei Dreharbeiten, ne? mein G-Modell.
Ja.
Und wie ich hörte, also erzählte mir meine liebe Kollegin, dass in der Zeitung stand, dass der Tatort, den sie produzieren, um die Tuner-Szene geht. Wahrscheinlich ist das so eine Soko-Autoposer-Geschichte und die Kommissarin fährt ein Auto von jemandem, der mit denen richtig Stress hatte.
Passt ja.
Das passt ja.
Ja.
Ja, bin ich auch gespannt. Aber solche Themen sind ja, also solche Themen, wenn du, das machen wir uns nichts vor, wenn du Ahnung von Autos hast, sind solche Filme und solche Themen immer gruselig. Ich gucke zum Beispiel von diesen ganzen, wie heißen die noch hier, Fast and Furious, ne? Ich kann das nicht gucken. Also
mich holt das auch nicht ab, weil
gar nicht.
Der erste noch, das finde ich noch ganz cool. Und irgendwann wird es ja nur so zum Action-Spektakel irgendwie, weißt du? Am Anfang ging es noch ums Autorennen.
Würde ich dir beipflichten mit dem der erste noch, wobei ich den ersten auch schon übertrieben fand, aber die nächsten haben es dann immer noch mal einen draufsetzen und irgendwie so richtig krank. Und in eine, weiß ich nicht, so in so eine Art und Weise, bei der ich, da bin ich einfach nicht dabei. Das muss halt nicht sein. Ne?
Nee.
So.
Nee.
Deshalb, ich würde mich ja freuen, wenn man das. Wenn der Film Manta Manta, wenn da Menschen dabei sind mit einer Leidenschaft, die sich tatsächlich auch mit diesem Thema gut auseinandersetzen. Weil da sehe ich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, zu häufig dann in Produktionen halt Fehler, Dinge, die, ich sag mal, die man hätte anders oder besser machen können. Aber wahrscheinlich ist man da einfach auch zu empfindlich, weil man Dinge kennt oder weil man manchmal auch sieht, was weiß ich, der Film soll Mitte der 80er spielen. Und du siehst dann plötzlich ein Auto fahren, bei dem du sagst, ja, den gab es zwar auch Mitte der 80er, aber den so nicht. Ne? So,
genau.
Ne? So. Und gut, nochmal, am Ende sind ja nicht alle Profis, die am Set arbeiten, die beim Fernsehen arbeiten. Ne? Ja, gut. Dann würden wir sagen, ab jetzt habt ihr eine Woche Ruhe und wir freuen uns dann, euch in 2 Wochen wieder entertainen zu dürfen.
Genau, bis dahin ist so ein bisschen was passiert, garantiert.
Oh ja, da bin ich sicher und wie gesagt, guckt euch mal den YouTube-Channel an. Ich werde natürlich auch versuchen, weiterhin bei Facebook und bei Instagram das ein oder andere zu posten, aber vielleicht mache ich mal ein Video von dem 500 SCC, wenn er gut ist, Jens.
Ja.
Gut
ist. Also. Ja, es gibt schon so einiges an. Der Frank betreut ja diese ganze 2S11-Geschichte, weil es sein Baby ist. Von manchen Sachen muss ich mich dann halt distanzieren. Ich schreibe das dann drunter.
Das ist auch okay. Ich hatte ja überlegt, ob ich bei dir mal ein bisschen rumstänke, aber habe ich mir gedacht, ich will es mir mit dir auch nicht verscherzen.
Bei was denn?
Was willst du?
Kannst du ruhig, kann ich ja löschen.
Nein, ach, das ist aber auch, nein, nein. Das müsste dann schon abgesprochen funktionieren. Alles andere finde ich das auch blöd. Mir macht das auch so um Spaß. Ich finde es auch gut, wenn du das so schreibst. Ich komme damit ja klar, weil jeder merkt ja auch, ich meine, wir haben ja nur ein paar Folgen gemacht. Jeder merkt, wo unsere Schwerpunkte sind. Jeder merkt, dass wir bei manchen Dingen sind wir einer Meinung und bei vielen Dingen eben auch nicht. Das darf auch gern so bleiben. So, und ja. Irgendwie ist es die niemals endende Story von demjenigen, der Volvo liebt und demjenigen, der Mercedes super findet. Wobei wir da auch echt viel Schnittmenge haben.
Ist richtig. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.